Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß-Internet-Podcast, Ausgabe Nummer 43. Hallo Christian.
Hallo Johannes.
Christian, wo erreiche ich dich?
Telefonisch offensichtlich, was?
Nee, Spaß. Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, wir müssen ab und an mal so ein paar Podcast-referenzielle Phrasen hier einbringen. Und vielleicht wissen die Hörer ja, worauf sich das beziehen könnte.
Okay, ich weiß es nicht. Jetzt musst du uns aufklären.
Ja, aber dann können wir das ja gar nicht als Hörerbeteiligungsaufgabe, also ich meine, dann musst du das nächstes Mal vielleicht für dieses Mal.
Strategie und so, verstehe. Nice.
Genau, das ist, das war jetzt meine neue Interaktions-Engagement-Bait-Ansatz-Sache.
Ich bin mir sicher, es wird funktionieren.
Auf jeden Fall, sowas klappt immer. Also, zum Einstieg dachte ich, ich war nämlich vorgestern dabei, als Twitch-Geschichte geschrieben wurde, zumindest so ein bisschen. Und davon wollte ich kurz erzählen, weil ich es nämlich ziemlich cool und ein bisschen Meta fand. Da muss ich eventuell etwas weiter ausholen. Es gibt, ne, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr seid alle online, guckt wahrscheinlich kein Fernsehen. Es gibt da auf Pro7, das ist so ein Fernsehsender, die gibt's noch, die machen auch tatsächlich noch so über Satellit und so. Gibt es eine Sendung oder so ein Moderatorenpaar, Joko und Klaas. Die kennt man aus dem Internet nicht so, aber im Fernsehen sind die relativ bekannt. Und die haben so ein Rätsel gemacht. Hast du das mitbekommen? Dieses
Nee, diese einseitige Satellitenkommunikation ist nicht so mein Ding.
Das ist klar. Ich meine, mit Starlink hätte es vielleicht geklappt, aber so ein Kanal, klar. Also wer unterstützt sowas heutzutage noch? Aber es gibt noch Legacy-Technik hier im Land und für diejenigen ist das offensichtlich auch so zugänglich. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Das ist irgendwie ganz abstrus. Inzwischen wenigstens digital. Aber das Rätsel, beziehungsweise die Aufgabe war, die haben so ein bisschen, das Rätsel war sogar so ein bisschen cool digital. Die haben so gezeigt, dass man halt auf Google Maps kann man Koordinaten eingeben. Und dann weißt du halt, wo die Position ist, also in Längen- und Breitengrad. Und das Rätsel war so gebaut, dass du über mehrere Tage, ich glaube, es waren 6 Tage, immer, je nachdem, ich glaube, zwischen 1 und ich glaube, in einem Fall waren es 5 Ziffern von der Folge der 2 Kommazahlen für Längen- und Breitengrad und dann einmal noch einen, ich glaube, 3-stelligen Code, um dann den Schatzkoffer mit 1 Million Euro zu öffnen. Und der Erste, der das schafft, bekommt halt die Million. War also irgendwo in Deutschland versteckt. Also das heißt, du musstest die Location ermitteln und dann noch den Code vom Koffer. Und das waren jeweils Ziffern, die sich aus den Rätseln, beziehungsweise aus den Lösungen der Rätsel der einzelnen Tage ergaben. So, jetzt. Ne, klassisch hätte sich da jeder zu Hause hingesetzt, vielleicht mit, weiß ich nicht, Stift, Papier, ganze Family, so. Vielleicht auch nochmal Google angeworfen und hätte das so ausgepuzzelt. Und dafür wäre es wahrscheinlich auch relativ tricky gewesen. Muss man sagen, war ja ziemlich unterschiedlich. So ein paar, in einem Fall musstest du so eine Mehrfrequenz-Wahl-Tasten-Dings, also die Töne, die das Handy macht, das sind ja immer so 2 Frequenzen gemischt, damit haben sie irgendwie so ein Lied nachgespielt. Und dann musstest du für 2 Töne in dem Lied, deren genaue Position sich aus der Auslassung in einem Gedicht ergab, das Wort war Glocken, egal, da musstest du die 2 Ziffern, die auf der Handytastatur gedruckt wurden, ermitteln. Solche Sachen, ja, so ein bisschen um die Ecke denken, aber nicht zu sehr, ja, kriegt man theoretisch noch hin, wenn man so ein bisschen rätselaffin ist vielleicht. Naja, was ist natürlich passiert? Jetzt gibt es online diese Shawarma-Intelligenz und die ganzen Twitch-Streamer, die zum Teil nicht wissen, wie sie ihren Tag füllen. Und den Vorwurf würde ich jetzt Leuten wie Papa Platte generell nicht machen, aber ne, auch der hat von seiner Community so ein bisschen angeregt, dieses Rätsel mitgemacht. Das heißt, die haben sich immer abends hingesetzt mit also 20.000 Leuten im Stream, der ein oder andere vielleicht auch noch ein bisschen technikaffin, und haben halt diese Rätsel gelöst. So, er hat sozusagen dann so das Ganze so entwickelt und vom Chat kamen halt die ganzen Anregungen. Also er hat sicherlich auch selber mit überlegt, aber der Chat, also wenn da, sagen wir, 20.000 Viewer, dann sind von denen vielleicht, ich weiß nicht, wie der Prozentsatz auf Twitch ist, vielleicht 5% aktiv im Chat oder 10, manche sehr aktiv. Ne, kannst dir vorstellen, dass da relativ viel an Input zusammenkommt. Und das funktionierte so ganz gut. Und das letzte Rätsel war dann Dienstagabend und Joko, also einer der Moderatoren, saß mit der mit dem Koffer, wo offensichtlich nicht real das Geld drin war, sondern die haben gesagt, das überweisen sie dann, saß mit dem Koffer in einem, ich glaube, einem Van oder irgendwie einem Transporter, der, ich glaube, in oder bei Dresden irgendwo war. Und naja, dann plötzlich kommen da Leute auf das Auto zu, laufen erstmal vorbei, kommen dann wieder und dann betritt einer diesen Van und dann, ja, ist noch ein bisschen kritisch, kriegt er den Code richtig raus und zack, turns out, er hat gewonnen. Also er hat die Million gewonnen. Ich glaube, er heißt Tobias. Und alles jubeln, ja. Und das Erste, was er sagt, ist, ey, danke an Papa Platte, weil und jetzt kommt der interessante Twist. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein generellen Viewer ist, vielleicht haben sie es inzwischen rausgefunden, ob der schon länger dabei ist, aber jedenfalls über die Tage hat er offensichtlich im Stream das immer mitgeschaut und hatte halt daher, vielleicht hat er sich auch noch selber Gedanken gemacht, aber er hatte auf jeden Fall daher darüber gewusst, dass es gibt und halt so die Rätsellösungen mitbekommen und war dann halt offensichtlich der Erste, der, weil er da räumlich in der Nähe war, der das dann auch umsetzen konnte und deswegen, die waren total überrascht und der nochmal witzigere Internet-Twist dabei ist, wie gesagt, Joko und Klaas ist jetzt wirklich das halt klassisch TV, die haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob die irgendwas online groß machen, also wahrscheinlich kannst du die Sendung online gucken oder so, weiß ich nicht.
Und sowas wird es schon sein.
Aber was ich wirklich nochmal mega cool fand und ich hatte den Eindruck, Kevin, also Papa Platte heißt bürgerlich Kevin Teller, war sogar vielleicht ein bisschen aufgeregt, auch wenn das jetzt von der ne, also ich meine, er ist entweder der größte Twitch-Streamer, je nachdem nach Metrik, oder einer der größten Twitch-Streamer. Also ist durchaus, hatte zu Zeiten dieser Reddit-Geschichte mit R-Plays, hatte der über 100.000 Viewer gleichzeitig. Und ne, das sind dann nicht so, tendenziell nicht so Viewer wie beim Fernsehen, wenn du da eine Quote ermittelst, sondern die sind dann auch wirklich da. Nicht alle, aber ich hatte den Eindruck, er war ein bisschen aufgeregt, weil die haben ihn dann live in die Sendung geschaltet. Das heißt, du hast dann in der Kulisse von, wie heißt das, Late Night Berlin oder sowas heißt das, keine Ahnung, hatten die dann so ein Screen und dann haben sie ihn sozusagen per Skype von seinem regulären Streaming-Setup in die Sendung geschaltet und haben halt so drüber geredet, wie er das mit der Community ausgetüftelt hat. Und er hat gemeint, wenn er in der Nähe gewesen wäre, wäre er auch selber hingefahren. Ob er jetzt die Million versucht hätte zu bekommen, ich könnte mir sogar vorstellen, es wäre ihm eher drum gegangen, das irgendwie mitzufilmen, als jetzt wirklich die Million zu bekommen. Nicht, dass er es nicht auch nehmen würde, aber er hat in einem anderen Stream mal gesagt, so, keine Ahnung, jemand hat geschrieben, hast du mehr als 10 Millionen? Hat er gemeint, so, oh, nee, keine Ahnung, da muss ich das hier noch ganz lange machen, mindestens 2 Jahre. Ne? Also da ist jetzt, er hat es vielleicht nicht ganz so nötig wie der ein oder andere Viewer. Ja. Also, aber das war so ein richtig mega cooler, das Internet und Twitch Deutschland trifft das klassische Fernsehen und es gibt da so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Synergie oder so eine unheimliche Begegnung der dritten Art, je nachdem, wie man das sehen möchte. Auf jeden Fall war es total abgefahren. Ja, das fand ich einen super interessanten Moment. Es war ich weiß nicht, ob es sowas in der Richtung schon gab. Das war jetzt auch nicht geplant. Das hat sich einfach ergeben. Also offensichtlich haben die auch spontan, weil die das von dem mitbekommen haben, dass der über Kevin das verfolgt hat. Scheinbar erst darüber sind sie darauf aufmerksam geworden, haben dann ihn kontaktiert und dann haben sie das zusammengeschaltet. Es war dann noch ein bisschen Hassel, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Die haben diesen Call gehabt über Skype. Und darüber hat er auch den Ton aus der Sendung bekommen und auch das Bild. Und dann hat er geredet und das heißt aber, da er den Ton aus der Sendung hatte, nicht minus seine Spur, hat er sich selber im Echo gehört und zwar mit ungefähr, weiß ich nicht, einer halben Sekunde Versatz. Und
das ist ganz fies, da redest du automatisch, als hättest du voll einen an der Waffel.
Richtig, aber das hat er mega gut gelöst, hat er danach, also ne, man, wer Twitch nicht so kennt, häufig, wenn so ein Stream zu Ende ist, dann gibt es die Möglichkeit, einen Raid zu machen. Das heißt, man schickt dann seine Viewer zu einem anderen Streamer weiter. Hat er gemacht mit BastiGHG, auch einer der größten deutschen Streamer. Und der hat dann nochmal das kommentiert und meinte so, ja, also, ne, ist euch vielleicht nicht so klar. Aber das, was er in dem Moment gemacht hat, ich weiß nicht, ob er darauf vorbereitet war, dass er es geschafft hat, irgendwie die Kopfhörer so abzusetzen, dass er zwar hört, was die anderen sagen, aber nicht von seiner eigenen, von seinem eigenen Echo so irritiert ist, dass er dann irgendwie komisch anfängt zu reden oder komplett rauskommt. Da hat er gemeint, großen Respekt, und kann ich auch absolut nachvollziehen. Das war schon dafür, dass das so auf jeden Fall nicht geplant und nicht geprobt war, ein ziemlich abgefahrenes Event. Also, ne, wollte ich nur mal erzählen. Gibt's, müssen wir gucken, ob wir da VODs verlinken können. Ich hoffe, das gibt es. Ich bin mir nicht sicher, wir müssen mal schauen. Wenn ja, schaut es euch an, oder es gibt vielleicht einen YouTube-Zusammenschnitt, den können wir auch verlinken. Ich fand das einen super coolen, das Internet trifft das klassische Fernsehen, und man tauscht so Glasperlen gegen Goldmünzen aus oder sowas. Und die Frage ist, wer hat was? Und wollte einfach mal diese Story erzählen, weil ich fand das ein, ja, es war irgendwie so ein uniker Twitch-Moment.
Phänomenal. Okay, das ist wirklich cool. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas passiert.
Fehlt nur noch, dass irgendwie, weiß ich nicht, bei Wetten, dass dann die Baggerwette von jemand gewonnen wird, der das im Kollektiv per Twitch steuern möchte oder sowas. Irgendwie so, der Chat steuert.
Ein Baggerfahrer unter meinem Video?
Monte wettet nee, das.
Als Twitch-Plays-Event natürlich, ne?
Oh ja.
Dürfen halt eintippen, welcher Hebel als nächstes in welche Richtung
gedrückt wird. Ja, nee, das meinte ich. Twitch-Plays, aber halt so mit, ne, die alle entscheiden zusammen, welche, ja. wie der Bagger fährt. Genau.
Twitch-Excavates. Sehr geil.
Genau. Und um damit 20 Bierflaschen zu entkorken oder so, das Klassische halt, ne, so eine übliche Wette. Das wäre es noch.
Und am Ende ist versehentlich ein Mehrfamilienhaus entstanden. Ich kenne ja Twitch.
Das ist nicht auszuschließen.
Ja, also jetzt Referenz an Twitch Installs Arch Linux. ja, und am Ende war ein Gentoo drauf, was viel komplizierter ist.
Ja, manchmal macht das Internet auch, was es will. Schwierig. Nicht so ganz, was andere wollten, dass das Internet macht. Um mal zu unserem Hauptthema zu kommen. Wir haben uns gedacht, wir haben heute wieder viele kleine Themen, ne, zur Einordnung. Das Größere so ein bisschen, manchmal fassen wir auch einfach größere Themen zu einem Metathema zusammen. Das passiert jetzt heute, und zwar, das ist jetzt ein bisschen technisch und trocken, wir versuchen es ein bisschen weniger technisch und weniger trocken aufzubereiten. Das Thema IT-Security. Ich weiß, das hört wahrscheinlich keiner von euch gerne, das ist halt einfach so wie, weiß ich nicht, wascht euch im Winter die Hände, wenn ihr mit dem ÖPNV fahrt, damit ihr euch keine Grippeviren einfangt, ne? Außer so ein paar Virologen und Leuten, die sich gerne hobbymäßig mit Hygiene beschäftigen, will sich da jetzt keiner groß mit beschäftigen. Aber es gab den ein oder anderen kleinen Incident, der doch erwähnenswert wäre. Ich würde da so ein bisschen zusammenfassen, Datenverluste und Cyber-Cyber-Inzidenz und so ein bisschen Planungen, wie das Ganze sich noch ein bisschen skalieren ließe. Hast du eine Vorliebe, mit welchem genauen Teilaspekt wir anfangen wollen? Also wir haben da was Regionales, wir haben da was Überregionales.
Boah, das ist schwierig. Also schon eine gute Auswahl, und alle haben interessante Twists und lustige Aspekte.
Wirklich?
Oh, Qual der Wahl.
Das Buffet ist eröffnet, bedient
dich. Wir brauchen irgendwie mal so Würfel oder so ein System, dass wir das entscheiden können. Das ist sonst viel zu rational. Da fehlt dieses Chaos-Element. Leute, die Baldur's Gate spielen, wissen, was ich meine.
Ja, also ansonsten würde ich den Ball zu dir nach Koblenz spielen.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, fangen wir damit an, weil das ist immer so ein Ding, wo so zwei kleine Koblenzer Schulen, die eigentlich wahrscheinlich nur so Koblenzer kennen. Ich kenne die auch nicht, ich bin ja gar kein Koblenzer. Ich sitze nur hier. Und die dann das doch mal in die, ich glaube, sogar bundesweite Presse geschafft haben, kann man sagen.
Ich glaube schon, ja. War das nicht? Ja. Ich weiß nicht, wo überall, aber ich bin ziemlich sicher, ja.
Ja, gut, okay. Spätestens Online-News sind ja, wenn du so willst, global, international, aber auf Deutsch. Also sage ich bundesweit. Ja, okay, Schweizer können auch Deutsch, ist egal.
Österreicher nicht vergessen. Und Liechtenstein. Liechtenstein ist das einzige Land, wo Deutsch die einzige Amtssprache ist, um hier mal Wikipedia-Wissen einzuwerfen.
Warum stolpert man auf dem Weg von Schweiz nach Österreich? Da liegt ein Stein.
Wir brauchen so
einen Badum-Sound. Ja, scheiße, das Soundboard ist auch immer noch nicht fertig. Oh. Komm einfach nicht voran hier.
Genauso wie die Backup-Lösung der
Oh, ja, genau. Also diese beiden Gymnasien, deren Namen ich jetzt vergessen habe, und natürlich habe ich mir die nicht aufgeschrieben, haben was ganz Modernes gemacht. Sie haben Technologie eingesetzt, und zwar tatsächlich nicht Schiefertäfelchen, sondern gibt es so im ähnlichen Format ein Produkt von Apple, nennt sich iPad, auf dem die Schüler dann ihre Notizen gemacht haben, fleißig, wie sich das gehört. Und dann ist halt mal was Doofes passiert. Meiner Recherche nach war es tatsächlich die Lizenz einer App, die ausgelaufen ist. Da gab es so ein bisschen gegeneinanderlaufende Vermutungen. Ein paar Leute haben gesagt, es wäre MDM. Aber die Geschichte mit der Lizenz erscheint mir plausibler.
Mobiles Device Management, also das heißt ja, die Administration.
Genau, also die Vermutung war, dass eine der Vermutungen war, dass ein Mobile Device Management gesagt hat, okay, irgendwas ist passiert mit den Geräten, wir vertrauen denen nicht mehr, wir schmeißen die jetzt raus. Und das ist meistens mit einer Datenlöschung verknüpft. War aus Gründen auch mein erster Reflex, das zu vermuten, aber es war wohl eher die Lizenz für die Notizen-App, die ausgelaufen ist, und das typische iOS, beziehungsweise eher iPadOS-Verhalten in dem Fall, ist, wenn eine App deinstalliert wird, wird die gründlich deinstalliert. Dann sind auch die ganzen Nutzerdaten weg. Und dann würde man jetzt ja sagen, ja gut, so iPad, das ist ja so ein Online-Gerät eigentlich auch hauptsächlich. Ne, Apple drückt einem ja auch die iCloud auf. Wenn man so ein iPhone in der Hand hatte für länger als 5 Minuten, hat bestimmt 7 iCloud-Abos versehentlich aktiviert und die iCloud voll gemacht. Und da kommt dann so eine Meldung, dass man noch mehr iCloud bezahlen muss. Also du kommst eigentlich, außer wenn du geizig bist, nicht darum, deine ganzen Daten bei Apple zu backuppen. Oh ja, ist das? Steve Jobs meldet sich schon. Aber da gab es von, so, wer war es jetzt? Was ist das Ministerium? Irgendwer hat nämlich gesagt, die, oder was die Schulleitung? Jetzt bin ich gerade am Rudern.
Du meinst das Verbot der Backups oder der
Nutzung? Genau, habe ich gesagt, die Daten bleiben auf dem Gerät. Ihr dürft die euch nicht kopieren.
Ich weiß nicht, woher diese Policy kam.
Ja, das habe ich jetzt auch nur so durch persönliche Recherche rausgefunden. Müsste man noch mal verifizieren.
Die Gymnasien heißen übrigens Hilda-Gymnasium und Görres-Gymnasium, aber ich denke, es ist eher zwei.
Perfekt. Das kommt davon, wenn ich denke, ich kann mir auswendig merken, was für Gymnasien hier um die Ecke sind. Nice try. Professionell vorbereitet, wie immer. So, auf jeden Fall, es gab diese Policy, die Daten werden nicht kopiert, die bleiben gefälligst auf dem Gerät.
Naja, beziehungsweise eigentlich war zumindest die Ausrede, also beziehungsweise die Aussage der Verantwortlichen war, dass die Schüler irgendwie selbstverantwortlich dafür wären, Backups zu machen, aber gleichzeitig nicht, also bestimmte Sachen nicht machen durften, weil das Datenschutz verböte.
Ja, es war ein bisschen seltsam. Also die Message, die auf jeden Fall dann bei den Schülern ankam, die Handlungsaufforderung, die dann so in den Köpfen war, okay, die Daten bleiben auf dem Gerät, ihr kopiert die bitte nicht. Es kann natürlich sein, dass das Misskommunikation war. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen knifflig zu recherchieren, wenn man so sich mit Leuten aus dem Umfeld unterhält, also regionalen Umfeld, lokalen Umfeld, kriegt man da ein bisschen mehr raus, aber auch das ist natürlich auch stille Posteffekt und so, deswegen take it with a grain of salt.
Naja, also ich meine, aber unser Korrespondent vor Ort ist dran an der Sache.
Genau. Ja, und dann haben sie wohl, war das ein Schülersprecher oder so, der dann diese Sache auch dann in die Welt gesetzt hat. Ja, aus Datenschutzgründen durften wir nicht backuppen. Ja, das ist dann natürlich auch, das ist so eine Aussage, die dann auch wieder in den News öfter mal zitiert wurde. Und dann natürlich der geneigte heiße Kommentarleser klickt die roten Kommentare an, so von wegen, aha, ich habe euch doch gesagt, die DSGVO war ein Fehler. Das war so eine, war mal wieder erwartungskonform, aber danke an die fleißigen heiße Rotklicker, das habt ihr richtig gemacht. Troll, bitte nicht füttern, rot anstreichen. Ist natürlich Unsinn und auch diese Begründung aus, also wegen Datenschutz kein Backup zu machen, das ist ein Widerspruch in sich. Ein Backup ist Datenschutz, das schützt die Daten vor Verlust. Literally, Backup ist Datenschutz. Natürlich ein Backup in der Cloud. Ich glaube, das hat sogar Fefa hat das aufgegriffen. An dem Punkt hat er sogar sich indirekt für Cloud-Backups ausgesprochen. Ja, klar, Cloud-Backup ist möglich, wenn man sich um eine ordentliche Verschlüsselung bemüht. Ja, und das ist dem ist nichts hinzuzufügen, das ist einfach sachlich richtig. Wenn Daten ordentlich verschlüsselt sind, kann ich die so ziemlich überall ablegen. Das, niemand investiert so viele Millionen in ein Hochleistungsrechenzentrum, um ein paar Notizen von Schülern zu knacken. Das ist, wäre in dem Fall verantwortungsvoller Umgang gewesen. Ja. Jetzt das Problem mit dem Timing auch. Wann sind die Daten weggekommen? Naja, anscheinend relativ kurz vor der Abi-Prüfung.
Naja, nein. Also die ist in 3 Monaten. Das ist ja, ja. Also, aber halt jetzt sind sie weggekommen.
Das ist also gefühlt sehr, sehr kurzfristig, wenn man das Ganze nochmal alles sich neu notieren muss und dann lernen.
Das ist jetzt natürlich so ein bisschen so eine unglückliche Selektion, weil es sind bei weitem nicht alle iPads betroffen, weil manche waren nicht eingeloggt oder waren nicht online. Wahrscheinlich, vielleicht waren sie aus. Heißt, im Zweifel sind auch noch die Sachen von den engagierteren Leuten weggekommen und naja, also weiß ich nicht, ist jetzt rein spekulativ, aber könnte man sich von der Nutzungsfrequenz halt möglicherweise vorstellen. Naja.
Ja gut, statistisch gesehen wird das wahrscheinlich irgendwie so sein. So.
Ja, beim Speichern, also ich habe hier einen Artikel vom SWR, den hatte ich in der Vorbereitung rausgesucht. Ja. Beim Speichern müssten sich Schülerinnen und Schüler allerdings an bestimmte Sicherheitsstandards halten. Sie dürften ihre Daten nicht in Clouds speichern, deren Server außerhalb der EU betrieben werden. Das sei wichtig, um sensible und persönliche Daten zu schützen.
Da, ja, aber Moment, wie machst du jetzt ein Cloud-Backup auf dem iPad und kannst dann auch noch auswählen, wo die Cloud liegt?
Also vielleicht, wenn du OneDrive installiertest und einen deutschen oder europäischen Rechenzentrums, geht das? Ich weiß nicht, ob das da geht. Also da weiß ich ja, nur, dass die so
funktioniert die Microsoft Cloud, die ist, die macht die Daten möglichst lokal und ich glaube, so funktioniert auch die iCloud in dem Fall. Das würde sich die Rechenzentren im europäischen Raum suchen für die europäischen Nutzer.
Also ich bin jetzt weit davon entfernt, hier Werbung für Microsoft zu machen, aber die machen ja zumindest so ein bisschen Werbung damit, dass sie hier so ihre eigene europäische Cloud-Instanz hätten, wo dann die Sachen nicht gespiegelt würden oder sowas oder hier bleiben. Ich weiß nicht, ob iOS das bzw. die iCloud das auch tut. Und Google bestimmt nicht, ich weiß nicht.
Ich vermute mal, die tun das alle aus Optimierungsgründen.
De facto, aber dann weißt du nicht sicher, dass es nicht doch irgendwie
gebackupt wird. Microsoft garantiert dir das stärker als die anderen oder die reden explizit davon. Weil das, wobei, ja, es kann natürlich auch sein, also für Backup-Strategien ist es ja sinnvoll, möglichst viel Offsite auch zu haben und auf dem anderen Kontinent ist eigentlich auch gar nicht so doof. Also ja. Wahrscheinlich haben die anderen dann doch eine oder weniger Replikation dann auf anderen in anderen Regionen. Ist ja auch egal.
Ich meine, wir wissen es nicht. Der Artikel geht damit weiter, dass der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz sich unter anderem dazu äußert, nachdem, ich glaube, die Stadt oder das Bildungsministerium, bin ich jetzt nicht sicher, müssen wir nochmal hier gucken, meinte, ja, das wäre ja irgendwie in der Cloud speichern, aber verschlüsselt beziehungsweise sozusagen sicher, wäre ja gar nicht möglich. Zumindest der Datenschutzbeauftragte ist anderer Meinung, der ist schon der Überzeugung, dass das möglich wäre, datenschutzkonform die Daten von diesen Tablets zu sichern.
Und das halte ich mal für eine relevante Meinung, wenn das der Datenschutzbeauftragte sagt.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das aus dem Stand runterkonfigurieren könnte, aber ich gehe auch davon aus, dass das machbar ist.
Ja, das ist natürlich der nächste Kritikpunkt. Jemand hätte das ja zentral sinnvoll konfigurieren können, wenn man jemanden hat, der konfigurieren kann. Weil Schulen haben im Moment ja das weit verbreitete Problem, die haben ja gar kein IT-Personal.
Ja, nicht nur das.
Schulen also, Admin heutzutage? Ist da irgendjemand, der schon mal einen Computer von innen gesehen hat?
Naja, also ich meine, häufig wird das klassisch von Informatik oder sonstig technikaffinen Lehrern versehen. Also oder übernommen, halt keine gute Idee ist. Nicht, dass ich denen das nicht zutraue. Und wenn da jemand engagiert und Spaß dran hat und das macht, dann gut und Glück für die Schule. Aber das ist halt, also ich meine, welche Behörde lässt irgendwie Leute, deren eigentlicher Job es ist, irgendetwas in dieser Behörde zu tun, dann auch noch nebenbei die Server administrieren? Ist das, also machen wir das so?
Ja,
im genau Katasteramt, die Leute, die irgendwelche Karten machen, die müssen auch nebenbei auch noch das Backup auf dem NAS-System betreuen? Oder, also ist das so? Wenn ja, warum?
Es ist jetzt auch nicht negativ über den Beruf des Lehrers gemeint, aber ich glaube, im Lehramtsstudium Informatik ist auch das nicht vorgesehen, dass man dann eine größere IT-Infrastruktur betreut. Das ist nämlich nochmal ein ganz anderes Berufsfeld.
Ja, eben. Ist überhaupt
nicht so, nicht so verwandt, wie es klingt.
Das ist überhaupt nicht als Lehrer-Bashing gemeint. Im Gegenteil, ich kenne da auch Leute, die das machen. Das sind sehr engagierte Leute, die auch zum Teil sich die Kompetenzen mit viel Aufwand draufschaffen. Die Frage ist, kannst du das erwarten und ist das überhaupt sinnvoll? Die allerwenigsten, ne, wie du sagst, also heute ist nicht mehr, ja, der macht was mit Computern, dann kann der von Software entwickeln, über Anwendungen unterrichten, bis hin zu Netzwerken administrieren, kann der alles. Das ist ja ein sehr differenziertes Berufsbild. Und du kannst ja nicht erwarten, dass jemand, der von Informatik Ahnung hat und das studiert hat oder vielleicht manche, bevor es das als Lehramtsstudium gab, es gab, gibt wahrscheinlich auch noch Lehrer, die das nur als Fortbildung zusätzlich gemacht haben, dass jemand, der aus dieser Richtung kommt, aber gar nicht die Chance hat, sich in seiner täglichen Arbeit, ne, das Thema ist, die sollen Kindern oder Jugendlichen fachliche Inhalte vermitteln, aber nicht auf professionellem Level ein Netzwerk, ein sehr heterogenes Netzwerk vielleicht noch, gegen heutige IT-Bedrohungen absichern und administrieren. Das ist einfach Quatsch.
Und sich dann gleichzeitig auch noch mit Cloud Security und so auskennen. Das sind auch sehr anspruchsvolle Themengebiete. Und ja, selbst wenn du mal angenommen so einen totalen IT-Rockstar hast als Informatiklehrer, ja, dann immer noch das Problem, wo nimmt er die Zeit her?
Klar, also das ist keine nachhaltige Lösung. Es gibt glücklicherweise zum Teil, ich weiß nicht, das ist ja auch alles länderspezifisch und möglicherweise auch noch hängt das an den Kommunen. Zum Teil ist das sicherlich inzwischen professionell aufgestellt, dass es entweder kommunale Dienstleister oder auch Unternehmen gibt, die das mit administrieren oder auch irgendwelche Landesdienstleister, die das machen. Aber wie das jetzt in Koblenz geregelt ist, weiß ich nicht. Das klingt schon so, als ob die jemanden dafür hätten. Weil es ja auch so klingt, als zumindest in den alten Artikeln, als hätten sie hier, wie die Stadt mitteilte, hat es einen Fehler in diesem städtischen Schulnetzwerk gegeben. 485 von insgesamt 7500 Schulgeräten seien abgemeldet worden. Das klingt ja schon so, als würde da jemand zumindest zentral diese Infrastruktur betreiben. Es betraf ja auch diese zwei Gymnasien. Mag dadurch schon anders aufgestellt sein. Aber als so einen generellen Hinweis, macht das Sinn, Lehrer nicht auch noch mit so fachfremden Sachen zu belasten.
Ja. Ich ganz plump würde ich mal vermuten, das ist Teil des Kaputtsparens von Schulen, dass man sagt, ne, es ist ja gar kein Geld für so ein Personal vorhanden. Dann könnt ihr solche Digitalisierungssachen sein lassen. Bitte einfach, entweder die IT wird betreut oder ihr lasst die Finger davon, ganz klar. Weil dann ist in dem Fall wäre Stift und Papier die überlegene Lösung gewesen, ganz ehrlich. Ja, also beim Einkauf der Geräte so das Einrichten mitgebucht und dann laufen gelassen und ab und zu klickt mal einer in so einem Web-UI rum, um es zu administrieren. So hat es wahrscheinlich ausgesehen, reime ich mir jetzt mal einfach ganz frech zusammen. Und das ist nicht in Ordnung, das ist nicht akzeptabel, das ist genauso schlecht wie Schimmel an den Wänden. Man kann an manchen Dingen nicht sparen. Es geht nicht.
Ja, zumindest sollte man es keinesfalls tun. Sonst beißt einen das an anderer Stelle in den Popo.
Ja, und die Leute, die es ausbaden, also in dem Fall die Schüler, ne, sind natürlich nicht die,
die
für diese Misere verantwortlich sind. Also ich sage, ja, ich bin ja kein Schüler, ist mir doch egal. Boah, böse. Pfui.
Naja, wir hoffen, dass die untereinander sich austauschen können. Und ich meine, das Bildungsministerium hat zumindest ein Entgegenkommen signalisiert, falls das zeitlich zu knapp wird. Wobei die Frage ist, was das dann heißt. Keine Ahnung. Schwierig.
Jo, was haben wir noch sonst noch für Cyber?
Von der ganz lokalen Ebene würde ich jetzt sagen, wir gehen gar nicht so weit weg.
Auf eine Landesebene?
Auf eine, ja, weiter kommunale Ebene. Also theoretisch auch kommunal, aber regional. Es sind Kommunen, die betroffen sind und ich weiß, Kreise, glaube ich,
auch. Subregional.
Es ist aber halt auf einer etwas höheren Eskalationsebene. Das war ja nur Koblenz, jetzt sind es halt auch noch verschiedene Kreise, verschiedene Städte. Südwestfalen IT ist ein kommunaler IT-Dienstleister, Die hatten eine kleine Sicherheitsschwankung. Das müsste schon, glaube ich, Ende Oktober gewesen sein. Also wir sind jetzt schon Mitte November. Das heißt, das schwankt schon eine ganze Weile. Hat sich aber noch nicht ausgeschwankt. Die letzten News sind, sie haben, also es war ein Ransomware-Angriff, wie es aussieht. Das heißt, jemand war so freundlich und hat ihnen Festplattenvollverschlüsselung installiert, leider ohne ihnen den Schlüssel zu sagen. Ärgerlich.
Klassischer Admin-Anfängerfehler.
Wirklich. Da hat man irgendwie, weiß ich nicht, die falschen Leute scheinbar auch dran gelassen. Man hat beschlossen, dass da kein Lösegeld zu zahlen ist, jetzt am 11.11. laut Heise. Ja, ich meine, verständlich. Und andererseits, woher soll so ein kommunaler Dienstleister das Geld auch nehmen? Andererseits ist halt jetzt, ja, wie soll ich sagen? Jetzt ist das halt im Arsch. Das soll jetzt nicht hämisch klingen, überhaupt nicht, weil das ist, wie gesagt, wieder so eine, wir sagen ja oft genug, Leute, es gibt schlimmere Ransomware-Angriffe, es gibt schlimmere IT-Security-Angriffe auf Kommunen, auf Städte, wir hatten Potsdam, wir hatten, ich weiß nicht, was wir schon alles hatten, wir sagen regelmäßig, Leute, ihr unterschätzt das, das ist ein erhebliches Risiko, genauso für größere Unternehmen. Insofern ist es eher so ein resignierendes Lachen. Jetzt hat sie halt die Region so, ja, was ist das, NRW, hier steht Siegen, Olpe, also so, das ist, was ist das? Irgendwas Westfalen. Südwestfalen offensichtlich, ja. Steht hier jedenfalls. Habe in Geografie nicht so aufgepasst, musste an Computern schrauben. Die Cybercrime-Gruppe nennt sich Akira, ist wahrscheinlich nicht sehr wichtig, dass man jetzt weiß, wie die heißen, aber ja, offensichtlich sind 74 Kommunen betroffen. Ich habe woanders eine Zahl von, ich glaube, 103 sogar gesehen, dass 103 Stadt-, Kreis- und Gemeindeverwaltungen betroffen sind. Kann natürlich sein, dass in einzelnen Städten oder Gemeinden mehrere Ebenen betroffen sind.
Aber da ist wahrscheinlich teilweise nicht mehr passiert, als dass da Drucker streiken, deswegen haben sie es nicht gemerkt.
Das Faxstreik, da ist aufgefallen. Das hier scheint eine sehr, das scheint eine sehr interessante Seite zu sein. Jemand hat einen Blog gemacht, kommunaler Notbetrieb. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es empfehlen können. Vielleicht steckt dahinter auch irgendwie ein fieser Mensch, der hier irgendwelche Dinge verkaufen möchte. Laut über die Seite allerdings nicht. Der sammelt Berichterstattung über IT-Sicherheitsvorfälle in Kommunalverwaltungen. Könnt ihr euch mal anschauen. Das ist vielleicht genau die richtige Intention. Der hat hier ein schönes Zitat. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss. Das finde ich ist aus einem OVG Münster-Urteil vom 11.12.87. Ganz treffender Vergleich, wenn man es zum Cyber-Incident-Management sieht.
Also, ja, nur Vorsicht mit dem Framing, das klingt halt immer noch, als wäre so ein Brand ein Unfall. Das ist so das Einzige, was mich daran stört. Aber fast ein Volltreffer, also so der grüne Ring vom Bullseye.
Ja, für mich. Okay, die meisten Brände in so einem Kontext kann sein, dass das nicht Brandstiftung wäre, aber also es gibt jetzt, es ist natürlich, ne, alles, nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich. Ja, stimmt, aber
wenn du die Analogie weiter spinnst, es gibt einfach viel mehr Brandstifter heute und dann passt es, der Vergleich. Ja, okay, doch, kann man so lassen.
Die meisten Leute stellen sich nicht live hin und sagen, ich zünde jetzt eure Stadtverwaltung an, wenn ihr jetzt nicht Lösegeld überweist. Das wäre noch ein bisschen treffender, aber ne, ist nicht, ne, ist, ja, ja okay, mein Gott. Okay,
wollen wir nicht übertreiben. Hast recht.
Also, falls ihr vor dem Rathaus steht und da ist eine Absperrung, die sagt, Rathaus geschlossen wegen Cyber, dann würde ich, ich weiß nicht, was man dann unternehmen kann, einfach mal vielleicht den Bürgermeister schreiben, so, ey, ich weiß nicht, ob sie was ausrichten können. Otto. Nein, ich bin mir nicht sicher, wer diese Budgets und wer das verwaltet, ob das kommunal ist oder ob das Land da sich beteiligt. Das kann ja nicht sein, dass hier irgendwie, weiß ich nicht, dass kommunale Dienstleistungen und was auch immer da noch alles betroffen ist, nicht angeboten werden können, weil sich mal wieder jemand im Zweifel halt auch noch so ein überregionaler oder ein regionaler Anbieter mal wieder eine Ransomware eingetreten hat. Also das ist, als hätte man einen Stromausfall, muss man sich ungefähr so vorstellen. Das, also, und zwar nicht nur einen Tag, sondern häufig über Wochen. das ist so ungefähr das Level an Katastrophe, von dem wir hier reden. Und ich würde mich jetzt wundern, wenn man einfach so hinnehmen würde, ja, nee, also Hannover, die können jetzt gerade eigentlich nichts machen, da ist jetzt Stromausfall seit ungefähr 6 Monaten. Aber vielleicht nächstes Jahr kann sein, dass man da wieder Personalausweise bekommt. Naja, wir haben so einen Ausweich in Braunschweig, kann man jetzt da zum Amt. Ne, alles gut, ist eigentlich easy. Wäre ich interessiert, das zu sehen, dass man das in einem anderen Fall machen würde. Naja, gut, das Ganze wird forensisch untersucht. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Können euch ja in einem halben Jahr ein Update geben, ob das alles wieder geht. Damit das so bleibt, nein, das ist jetzt fies, aber damit das so bleibt, dass ihr ein paar regelmäßige Cyber-Inzidenz haben könnt, hat sich die EU auch was Geiles ausgedacht. Es gibt EIDAS. EIDAS, ne?
Ja.
Das ist ein Maßnahmenpaket von wunderbaren Sachen, die Idee ist, so ein digitales Wallet zu schaffen. Das ist an sich schon so ein bisschen fragwürdig, weil man möchte eigentlich nicht überall im Internet immer auch noch von der EU zusätzlich getrackt werden. Ich meine, wofür gibt's Meta, Google, Apple, DoubleClick und wen auch immer? Apple macht's weniger. Das muss ja auch nicht auch noch das EU-Super-Cookie geben. Das ist aber nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die EU die wohl noch nicht vom Tisch geräumte Idee hat, es gibt Security by Obscurity, gibt es auch Security by Law?
Du meinst einfach zu verbieten, dass man hackt?
So ähnlich, beziehungsweise gesetzlich zu definieren, dass es sicher ist.
Da gibt es, glaube ich, noch keinen Namen für. Ich glaube, das nennt man einfach stupid.
Ist das ein Akronym? Weiß ich jetzt nicht. Nee, habe ich noch nicht gehört. Es
ist einfach dumm. Ja.
Einer der Artikel, den wir verlinken werden, ist von Mozilla. Die sind auch so eine gemeinnützige Stiftung und sowas. Aber warum äußert sich Mozilla besorgt über EIDAS und hat hier lastchanceforeidas.org teilt da Updates. Naja, also die wunderbare Idee der EU, ohne das jetzt hier zu werten, ist, dass sie sozusagen Zertifikate, also ein Zertifikatsystem etablieren möchten, was in euren Browsern sagt, dass die Verbindung sicher ist. Also sowas gibt's ja schon, ne? Ihr kennt das, so ein Schloss, zum Teil war das auch noch grün, inzwischen ist es wieder eher nicht mehr so grün. Gibt's verschiedene Verfahren und das hat sich halt so entwickelt über die letzten, ich würde mal sagen, ja, so 25 Jahre mindestens, bisschen länger, glaube ich schon. Das war früher SSL, TLS-Verschlüsselung, HTTPS, ihr wisst. Jetzt ist die Sicherheit da nur so groß wie die Sicherheit, dass niemand eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke macht. Das heißt, dass zum Beispiel ich hingehe und sage, hier, ich habe ein geiles Zertifikat, da steht drauf, dass ich jetzt Google bin. Das heißt, wenn ihr dann Google eingebt und ich es auch noch schaffe, dafür zu sorgen, dass euer Router glaubt, dass Google jetzt bei mir wäre, also ne, routing-technisch, also das heißt, die Anfragen, die eigentlich zu Google gehen sollten, dann zu mir kommen. Und das mag euch unwahrscheinlich erscheinen, aber das, also solche Fälle gibt es oft genug. Das lässt sich zum Teil bewerkstelligen. Das kann man auch lokal machen. Ihr könnt zum Beispiel mal nach eurer Hosts-Datei gucken, was da so alles drinsteht und ob das alles von euch ist.
Ja.
Das heißt, wenn ich in der Lage bin, mich als jemand anders auszuweisen, dann kann ich allen verschlüsselten Traffic bekommen. Beziehungsweise ich kann mich sogar dazwischen klemmen und kann sozusagen nach hinten mit Google reden und nach vorne mit euch. Und wenn euer Browser mir vertraut, dann kann ich mich für Google ausgeben und ihr merkt es nicht. Bei Google gibt es noch so einen kleinen Twist, wenn ihr Chrome verwendet. Das ist jetzt keine Werbung, aber es gibt da noch mal Wege, wie denen sowas auffallen kann. Aber bei genug anderen Anbietern würde es nicht auffallen. So viel zum Hintergrund. Das heißt, es gibt sogenannte Man-in-the-Middle-Angriffe, wo jemand ein Zertifikat verwendet, was er eigentlich nicht haben dürfte. Dafür, um das dem zu begegnen, ihr kennt vielleicht so diese Self-Sign-Zertifikate, das ist eine Warnung, die man bei manchen Webseiten bekommt. Das Zertifikat ist ungültig oder selbst signiert. Das wäre sowas, ich könnte mir selber ein Zertifikat für Google ausstellen, aber der Browser würde sehen, das ist von mir, vom Scheiß-Internet-Podcast signiert, und würde sagen, der Scheiß-Internet-Podcast, die Scheiß-Internet, Internet Authority ist vielleicht keine vertrauenswürdige Quelle, wir kennen die nicht. Maybe vertrauen wir der nicht, wenn die Google zertifiziert. Das wäre zumindest zu hoffen. Das wird auch passieren. Kann ich euch sagen. Dieses System hat sich relativ lange so ein bisschen eingegroovt und es gibt halt eine ganze Reihe von Unternehmen, die zertifiziert sind von den Browserherstellern beziehungsweise denen die Browserhersteller vertrauen, um solche Zertifikate auszugeben. Und das ist jetzt auch kein von heute auf morgen Prozess gewesen. Und auch sowas wie Let's Encrypt hat deswegen einen gewissen Anlauf gebraucht. Kennt ihr vielleicht. Die Idee der EU ist jetzt, eine neue Art von Zertifikaten einzuführen, die so ein bisschen, naja, wie gesagt, Security by Law haben. Das heißt, die Browserhersteller könnten gezwungen werden, das ist noch nicht final raus, diese Zertifikate by default als sicher anzuerkennen, ohne dass aber, ne, das wären dann staatliche Zertifikate, ohne dass sie aber nachweisen müssen, dass sie sich an die Richtlinien und Anforderungen für solche Authority-Betreiber halten. Und natürlich ist zu hoffen, dass Staaten das auch hinbekommen. Aber ich sag mal, wenn das jetzt zum Beispiel die Kreis-IT von Südwestfalen machen würde, wird es jetzt in Deutschland nicht sein, ja, das wird in Deutschland jemand anders tun. Aber ich sag mal, mir fallen 2-3 Staaten in der EU ein, Deutschland wäre vielleicht dabei, wo man sich überlegen könnte, ob maybe das Absenken der Anforderungen für den Betrieb einer solchen Authority vielleicht keine so ganz gute Idee sein könnte. Und zwar nicht alleine, weil die Staaten, siehe Pegasus, Leute ausspionieren wollen. Das wäre nämlich damit natürlich auch super einfach. Sondern, weil sie vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, das so abzusichern, wie das ein kommerzieller Anbieter, der das seit 25 Jahren tut, machen würde.
Also hast du jetzt 2 Aspekte, die Kompetenz und vielleicht so ein paar Intentionen, die nicht ganz sauber sind.
Klar, also ich meine, wenn ich in einem Staat bin, der seine Abgeordneten oder Kabinettsmitglieder mit Pegasus ausspioniert, würde ich mich auch in der Hinsicht nochmal fragen, wer denn da die Authority betreibt und wer da möglicherweise in der Lage wäre, interessante Zertifikate auszustellen. Das ist die zweite Seite.
Genau, diese Zertifikate auszustellen ist kein Job für Leute mit fragwürdiger Ethik.
Tja, deswegen überlassen wir das besser Google und Thought on VeriSign, würde ich sagen. What could possibly go wrong? Naja, jedenfalls, diese Lösung erscheint es nicht zu sein. Also, das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es gibt aber offensichtlich nicht so super viel Transparenz, wie sich die beteiligten Stakeholder an dem Prozess wünschen würden. Schaut da mal drauf. Ihr könnt ja auch durchaus mal nachfragen, wie denn da der genaue Stand ist. Denn es steht 13 Tage ab dem 15. November, da müsste man jetzt rechnen, wahrscheinlich der 28. November the 28th. Da wird es im Parlament zum Beispiel eine relativ relevante Sitzung dazu geben in der ITRE-Committee. Das ist, weiß ich jetzt nicht, irgendwas, was da zuständig ist. Entschuldigung, habe ich nicht parat. Also, ne? Ihr könnt ja mal eure Abgeordneten anrufen und mal sagen, hier Kinder, Thema heißt QWACX, das ist das ist der Name von diesem Parallelsystem. Könnt ihr mal sagen, so Leute, mein Browserhersteller hat mich davor gewarnt, euch zu vertrauen, vielleicht machen wir es anders. Wie wäre es, wenn wir das einfach nicht machen? Plus, wir wollen auch kein
Industry Research and Energy Committee on Industry Research and IT is Industry.
Ja, das ist ja.
Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. ITRE. Okay, die Abkürzung gefällt mir schon mal nicht. Aber wahrscheinlich war irgendwie IRE schon vergeben oder ist aber trotzdem. Ich kürze Industry doch nicht IT ab. Macht mich fertig. Sorry, das geht nicht.
Tja. Also je nachdem, wie man fragt, die einen betonen mehr das Risiko für die Privatsphäre von allen. Absolut unverständlich. Ich würde jetzt auch keinen EU-zertifizierten Browser mehr verwenden. Die anderen betonen halt eher das allgemeine Cybersecurity-Risiko, was damit steigt. Der Worst Case könnte theoretisch sein, also ich meine, es wird natürlich schwierig zu sagen, ladet keine Open-Source-Browser aus dem Ausland mehr runter. Das könnte irgendwann tatsächlich ein bisschen tricky werden, aber jemand hat geschrieben, vielleicht gibt es dann demnächst die Browser-Version für die EU und die Browser-Version für den Rest der Welt. Bäh. Die sichere.
Ja,
möchte man nicht. Ja.
Ganz schön grim.
Ach so, noch eine kleine Side Note. Tut mir leid, es gibt noch, sagt ihr NIS2 was, die Network Information Security 2? Ich glaube, es ist eine Richtlinie. Oder eine. Ja, ist eine Richtlinie.
Sagt mir gerade nichts, aber es gibt ja lauter so NIS und NIST-Standards und so.
Die Neuauflage der EU-Richtlinie für Netzwerk- und Informationssicherheit. Das ist, wie gesagt, eine kleine Side-Note. Wir hatten ja gesagt, wer da kleine Probleme mit der Cybersecurity hat. Jetzt, wenn du jetzt überlegen würdest, wer in Deutschland gesagt hat, sie würden gerne ausgenommen werden von neuen Anforderungen. Ich weiß nicht, ob die sinnvoll sind, da müssen wir uns nochmal gesondert mit beschäftigen. Aber sagen wir, das Ding würde tatsächlich die Cybersicherheit erhöhen. Wer könntest du dir vorstellen, hätte vielleicht gesagt, dass sie von den NIS-Anforderungen vielleicht ausgenommen sein sollten, weil sie es vielleicht nicht schaffen, die zu erfüllen?
Du meinst die Koblenzer Gymnasien?
So ähnlich die Kommunen. also diejenigen, ja. Die das wirklich, also da kannst du es auch nicht, wie soll ich sagen, denen kannst du es auch nicht zumuten, ne? Die.
Ja.
Ja, aber da kann auch nichts passieren, sieht man ja. Wirtschaftswoche kommentiert. Wir sind hier doch nicht bei Pippi Langstrumpf. Ich würde behaupten, Pippi Langstrumpf hatte mit dem Seeräubergold ihres Vaters mehr IT-Security, aber das werden wir was rausfinden.
Herrlich.
Cesar, so, haben wir noch große Themen oder gehen wir in die Kategorien rein?
Aber wir haben noch eins, das auch wundervoll da anschließt. Ich meine, es ist eigentlich aber relativ kurz, aber passt trotzdem. Die lustige Sache mit der Ransomware. Also, es gab da so eine lustige Ransomware-Gruppe, LFV, Black Cat, die da so ein bisschen was verschlüsselt haben. Und der verschlüsselte Betrieb so hat das versucht zu vertuschen. Hat aber auch irgendwie anscheinend auch nicht bezahlt. Oder da sind die einfach hetzen gegangen. US Securities and Exchange Commission, SEC, gemeldet.
Also ich weiß nicht, weißt du, wer das ist? Das ist die Börsenaufsicht. Und in den USA ist das so, Die sind wirklich schmerzhaft. Das ist nicht so wie die, also ich will jetzt nicht die BaFin hier kleinreden, aber das ist nicht so wie die BaFin oder so. Die SEC ist böse. Die hat auch Elon Musk verboten, weiter zu twittern. Ne, so böse. Damals wegen Twitter, der I'm taking it private und sowas. Weißt du?
Wie lange hat er das nochmal durchgehalten?
Naja, er hatte dann irgendwie so einen Aufpasser. Ich glaube, da hat er sich rausgeklagt. Oder Trump hat so eine Amnestie.
Ach ja, richtig, die Sache war das.
Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so. Ja. Aber ja, die sind das.
Ja. Ich find's einfach ultra witzig.
Ja, was heißt witzig? Das ist dieselbe Art von witzig, aber ja.
Ja, diese Galgenhumor-Witzig-Sache, komm schon, wir sind jetzt so tief im Zynismus drin hier, also da kann man es einfach lustig finden.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Das Geile ist, ich habe gerade Elon Musk und SEC gegoogelt und es gibt schon wieder was die gegen den haben, wegen des, naja, er hat es ja jetzt private genommen, eigentlich dachte ich, das wäre erledigt, naja, egal. Verlinken wir. Er ist irgendwie zu einer Anhörung nicht gekommen. Zu einer Befragung.
Ich glaube, das ist fantastisch. Da versuche ich einmal das Musk-Thema ein bisschen klein zu halten. Keine Chance.
Ja, tut mir leid. Ich wollte gar nicht ablenken. Also.
Es ist ja auch so, der macht einfach so lauten Schwachsinn, das kann man auch nicht überhören.
Das ist natürlich eine neue, ne, wenn Datenverschlüsseln nicht reicht oder nicht funktioniert oder die Leute sagen, wir haben Backup oder wir haben gar keine Daten, dann kannst du sagen, so, ja, aber also, was wird denn die Börsenaufsicht sagen, wenn ihr das nicht verratet? Das ist ein neuer Twist. Auch noch nicht gehört. Ein bisschen wie der Einbrecher, der die Notiz hinterlassen haben soll, wie furchtbar unsicher das die Wohnung gewesen sei und dass es wahrscheinlich ein Feuer ausgebrochen wäre, wenn er nicht rechtzeitig da gewesen wäre.
Gab es da nicht auch tatsächlich mal einen Fall von einem Einbrecher, der die Sachen nicht gefunden hat, weil es nicht aufgeräumt genug war?
Das würde mich überhaupt nicht wundern, ehrlich gesagt. Also es gibt sicherlich
so Fälle. Mancher IT-Admin hat das, glaube ich, als Sicherheitsstrategie. ach, vielleicht ist das der Grund, warum so oft einfach alles verschlüsselt wird, ne? Dann ist auch braucht man sich nicht um die gezielte Exfiltration bemühen, sondern kannst du einfach so blind Lösegeld für verlangen. Irgendwo wird schon was dabei sein. Die wissen es ja selber nicht.
Naja, klar. Also ich meine, ich denke, viele der Ransomware-Dinger werden nicht ferngesteuert das machen, sondern eher automatisiert.
Ja, klar.
Also ich weiß es nicht, aber würde ich mal annehmen. Ist ja einfacher.
Ja, das erklärt, warum das so populär geworden ist.
Räumt
auf, dann ist die Ransomware schneller fertig. Moment.
Warte. Das und Kryptowährungen. Deswegen werden Kryptowährungen zum Teil kritisiert. Aber Kryptowährungen geht es ja eh nicht so gut. Sam Bankman-Fried wurde zu 110 Jahren Haft verurteilt. Ne, der FTX-Gründer. Der.
Eieiei.
Ja. Naja. Auch nur in der Side Note. Ich meine, wir sind ja nicht der Krypto-Podcast.
Ich gucke gerade, gibt es was Neues auf Web3 is going great. Ja, holy shit, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Boah, da war jetzt jeden Tag was dabei bis vorgestern. Ja, schaut da einfach noch mal rein. Web3 is going great. Meine Güte. Die haben sich aber echt bemüht. Ja, kann man sagen, Durchhaltevermögen, ja, ist vorhanden. So, wir wollten
regelt
zu den Kategorien.
Die Kategorien.
Fangen wir an mit dem Account der Folge.
Ja, dann mache ich das, wenn es okay
ist. Willst du das mal? Es ist halt, also den finden wir beide so cool, glaube ich. Deswegen konnten wir uns nicht entscheiden.
Ich meine, willst du gerne machen? Aber
ich fange so ein bisschen an und dann übernimmst du, weil du die Krise kriegst mit mir. Das ist gut.
Ich hab vielleicht mehr Watchtime, aber fang an.
Ja, natürlich hast du das. Deswegen fange ich an. Deswegen. John Romero, vielleicht schon mal gehört den Namen. Wer das Spiel Doom irgendwann mal gespielt hat oder Quake, vielleicht schon mal von gehört, das sind so kleine Indie-Games.
Oder Wolfenstein. Wolfenstein.
Ja. Oh, Wolfenstein. Oder auch Commander Keen.
Stimmt. Ja, nicht zu vergessen. Ja.
Also ganz wichtiger Typ bei id Soft. So eine der. Oder ja, doch,
id Software, einer der Gründer,
Computerspiel-Legenden, seit Ewigkeiten dabei, ganz viele bahnbrechende Technologien und Gameplay-Ideen und so weiter in die Computerspiele-Welt gebracht. Und der streamt so ein bisschen auf Twitch und er zeigt unter anderem, wie er gerade an Sigil 2 arbeitet. Und das ist ja ein Wattpack für Doom. Und diesmal Doom 2.
Also eine Mod oder so ein Map-Pack.
Ja, also WAD, das sind diese Dateien, dieses Dateiformat steht einfach für Where's All the Data? WAD, also W-A-D.
Aber das ist vielleicht zu sehr Inside Knowledge, also zur Erklärung.
Ja, aber es ist halt total cool. Ich finde das einfach so toll, dass sie das so genannt haben. Where's All the Data?
Ja, auf jeden Fall. Also wohlgemerkt, ja, Doom erschien 1993, Doom 2 1994 und er macht jetzt gerade, also er hat ein Map-Pack, ich glaube, das ist kostenlos, oder? Beim Sigil 2 weiß ich nicht. Beim ersten Sigil kann man, glaube ich, spenden.
Ja, das erste kannst du so spielen, aber wenn du einen Soundtrack von Buckethead dabei haben willst, dann kostet das 6,66 €.
Ja, genau. Für ein Spiel von 1993-94 ist natürlich alleine schon sehr impressive.
Sigil 1 ist, glaube ich, für Doom 1 gedacht, Sigil 2 für Doom 2.
Genau.
Wobei, kleine Modernisierung, er benutzt nicht die Original-Engine, sondern GZ Doom, das ist der beste Source-Port, der modernisiert das Ganze ein bisschen und deswegen läuft das auch auf modernen Rechnern super. Wobei, Doom kriegt man ja überall installiert, habe ich gehört, auch auf Bankautomaten und Schwangerschaftstests.
Ja, das ist richtig. Genau, also John Romero, irgendwie absolute Entwicklerlegende damals, also da waren auch noch mehr Leute beteiligt, aber ich war nicht dabei, aber nach dem, was man so hört, waren John Carmack und John Romero so die haupttreibenden Kräfte hinter der Entwicklung von id Software. Zusammen allerdings mit ich glaube, noch zwei weiteren Co-Foundern ging damals aus so einer ja, Zusammenarbeit der beiden hervor. Die haben dann eben eine Company gegründet und angefangen, ihre eigenen Spiele zu machen, so auf eigene Rechnung. Und ja, wie gesagt, absolute Legende. So, ich habe
gar nicht gesagt, wie der Twitch-Kanal heißt. The Romero.
Genau.
Der Romero. The Romero einfach. Auch sehr cool.
Ist aber auch treffend. Noch
was ich da übrigens sehr spannend finde, ist, wenn man sich so anschaut, wie die Karriere gelaufen ist. Das klingt ja so als einfach so, okay, coole Sache gemacht, steil nach oben, alles einwandfrei. Das hatte sehr schöne Hochs und Tiefs. Also das ist so ein richtiger Thriller, weil da gab es unter anderem so Titel wie Daikatana. Bekannt als eins der schlechtesten Videogames überhaupt.
Ja, wobei das war dann nicht mehr als Software, sondern das war, ich weiß nicht, wie die Firma hieß.
Ja, aber das, da war Romero stark involviert.
Ja, das war seine, das halt seine Company, aber
genau.
Ja. Ja, das ist richtig. Also bloß, weil man es schon mal sehr erfolgreich hinbekommen hat, ist, wenn man mit beliebig viel Geld ausgestattet wird und from scratch neu anfängt, kein Garant dafür, dass es erfolgreich wird. Hat man an der Stelle mit Daikatana gesehen.
Iron Storm.
Ach so, genau, so hieß die Firma.
Hieß die Macher. Leitung, John Romero und Tom Hall, ist auch einer von den It Boys, glaube ich.
Genau. Müsste, glaube ich, bei It Software auch Mitgründer gewesen sein.
Yes. Jetzt brauchen wir noch den vierten Namen, sonst ist es ja, jetzt haben wir die drei schon genannt.
Ja, oh. Carmack, Tom Hall.
Doch, Adrian Carmack.
Adrian Carmack, ja, kann sein. War der Mitgründer?
Glaub schon, ja.
Kann sein. Schwierig, steht hier leider nicht. Gut. Müssen wir im Zweifel nachreichen.
Ich glaube, so lange haben wir noch nie über einen Account geredet. Wir sind irgendwie so, ich fürchte, so eine Art Fanboys aus Gründen.
Ja, ich habe das, also er streamt relativ spät oder zumindest bis spät. Ich weiß nicht genau, wann er anfängt. Ich habe das gestern bis relativ spät geschaut. Ich meine, man sollte das vielleicht dazu sagen, er kommt aus den USA, wohnt aber jetzt und arbeitet in Irland. Das heißt, seine Zeitzone ist nur um eins geschiftet. Insofern kein so großer Unterschied zu uns. Und da hat er relativ, streamt er immer relativ spät. Ich finde es irgendwie sehr beeindruckend, ihn da beim Arbeiten zu sehen. Er geht auch so ein bisschen auf den Chat ein. Jetzt nicht so sehr wie jetzt vielleicht ein anderer Twitch-Streamer, aber immerhin. Und er zeigt so ein paar alte Sachen zum Teil, wenn es irgendwie, wenn er irgendwelche Sub-Goals erreicht, also bestimmte Ziele, was jetzt bezahlte Abonnements oder Donations auf dem Kanal betrifft, dann hat er irgendwelche alten Skizzen gezeigt und sowas. Das ist super cool. Also ich schaue das sehr gerne, seit ich das weiß. Bin ich übrigens über jemand aus der Community darauf aufmerksam geworden. Vielen Dank für den Hinweis. Das war ganz cool. Ich war am Stream selber und dann hat mir jemand geschrieben, so hier, John Romero streamt auch. Ich meinte, ja, da komme ich jetzt noch nicht gegen an. Ein weiterer Hinweis, weshalb ich das jetzt gerne bringen wollte. Zwar noch etwas hin, aber am 10. Dezember und zwar um, ich meine, 20 Uhr irischer Zeit, genau, 20 Uhr irischer Zeit, also 21 Uhr hiesiger Zeit, am 10. Dezember wird es einen Stream von Romero und Carmack zusammengeben zu Dooms 30. Geburtstag. Das heißt, ich weiß nicht, ob die beide vor Ort zusammen sind oder ob es nur zusammengeschaltet ist. Aber beide It-Founder in einem gemeinsamen Stream zu Dooms 30. Geburtstag, das will ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Da bin ich mal sehr gespannt. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut da auf jeden Fall mal rein oder auch schon vorher in den Stream regelmäßig. Denn ich finde es zumindest super cool. Also es ist ein bisschen Game Dev nerdy, aber auch wenn man sich nur für Retro-Spiele oder für diese Titel von It Software damals interessiert oder vielleicht damals sogar eigene Maps oder so gebaut hat, die Tools sind dieselben, dann glaube ich, hat man da was davon.
Jo, dann rüber zu dir zum Podcast-Erfolge.
Ach so, gerne. Ich dachte, wir machen vielleicht den Klassiker, weil du dann wieder dran bist, aber ich kann auch erst einen Podcast machen.
Nein, ich habe ja eigentlich den Account der Folge gemacht.
Okay, na gut. Ich bin dir nur reingeslidet.
Ja, natürlich, das war der Plan.
Der Podcast der Folge. Ich habe den schon seit 2, 3 Folgen so ein bisschen auf dem Zettel, aber es war, ich war immer nicht so sicher, der hatte nicht eine absolut etablierte Frequenz und inzwischen weiß ich auch vielleicht, woran das liegt. Der Podcast ist Henkes Corner. Da will ich nicht zu lang ausholen, aber ein kleines bisschen. Henke, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob das überhaupt in irgendeiner Form irgendwas mit seinem Namen zu tun hat. Das ist der Nickname von einem Content Creator, Streamer. Momentan streamt er aber gar nicht. Momentan macht er halt den Podcast, YouTuber auch ein Stück weit. Der ist so, für mich ist der irgendwie so bekannt, weil er bekannt ist. Also irgendwie ist er so ein bisschen, er hat auch gestreamt, aber nicht mit der riesen Audience. Er kennt aber irgendwie alle, weil er da irgendwie lange dabei ist und irgendwie auch in den entscheidenden Freundeskreisen mit dabei. Also nicht irgendwie böse gemeint, einfach nur so in Relation zu seiner Größe von der Viewership auf Twitch, die ich so gesehen habe, ist er viel besser connected, als man vielleicht erwarten würde. Und das heißt, er kennt wirklich sehr, sehr viele Content Creator in Deutschland. Und das nutzt er jetzt mit diesem Podcast und macht eben mit großen Streamern, Content Creatern regelmäßig Podcasts so über deren Werdegang, wie die so drauf sind. Und ist inzwischen, das würde es schon fast wieder einschränken, aber ich hatte es auch schon vorher auf dem Zettel, ist inzwischen auch ein Funkformat. Das heißt, es ist ein Funk-Podcast. Das war so ein kleiner Reboot. Das heißt, der Feed ist jetzt ein anderer, aber dafür nehme ich mal an, dass das jetzt wirklich sehr regelmäßig erscheinen wird. Ich glaube, die ersten beiden Folgen im Funk, im neuen Funkgewand sind mit Tanzverbot auf jeden Fall, also Kilian Tanzverbot. Und der andere war, meine ich, mit, es sind schon 3, 4, okay. Gerade heute ein neuer erschienen mit Dave. Marjan kenne ich tatsächlich selber nicht. Letzugo war die erste. Letzugo, Luxemburger Streamer, hat ziemlich einen Hype. Ich glaube, wir haben den auch schon mal erwähnt. Finde ich, wenn man sich für diese Szene interessiert, wenn man vielleicht die Leute auch kennt oder einfach so ein bisschen mitkriegen will, was geht da eigentlich ab, so YouTube, Twitch-Szene, dann ist das vielleicht was für euch.
Joa. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Kategorie, wie üblich der Klassiker. Diesmal für euch ausgewählt Cyanide and Happiness. Das ist ein Webcomic mit einem Humor, der so rangiert zwischen sehr stumpf und bitterböse. Und genau deswegen muss man das einfach lieben. Gibt's schon sehr lange. 18 Jahre hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Und so wie ich sehe, haben die es auch durchgezogen, täglich einen Comic rauszuhauen. Also es ist nicht nur ein Zeichner, sondern mehrere, die sich da so abwechseln, aber manchmal kollaborieren die auch und dann wird das besonders skurril, was dabei rauskommt. Und die haben auch ab und zu so Special Weeks, wo dann auch mal Gastcomic-Zeichner von anderen Webcomics was einreichen. Auch dann natürlich besonders stumpf oder besonders skurril. Ja. Ich denke, das kann man so einfach mal empfehlen, wer es noch nicht kennt. Ich denke, das kennt so ziemlich jeder, aber viele wissen nicht, wie es heißt. Aber wenn ihr das seht, ihr werdet bestimmt irgendwann mal drüber gestolpert sein.
Denke ich auch. Ich konnte mit dem Namen nichts anfangen, aber der Stil kommt mir bekannt vor. Hab wahrscheinlich mal irgendwie auf Social Media gesehen oder so oder in irgendwelchen Meme-Sammlungen oder Vergleichbarem.
Ah, oh, das ging so richtig steil. Die hatten wir eine Zeit lang, oder vielleicht gibt es den immer noch, ich weiß gerade nicht, wo der ist, Cyanide and Happiness Generator, der dir einfach 3 zufällige Panels mit 3 zufälligen Sprechblasen oder so zusammengewürfelt hat, wo dann einfach richtig absurder Quatsch bei rauskam. Und da haben Leute ganz viele Comics generiert und alles vollgemacht damit.
Das kann natürlich auch sein, dass ich sowas kenne. Das weiß ich nicht. Dafür habe ich zu wenig vor Augen, was ich konkret... Ich habe nur den Zeichenstil erkannt, aber ich wüsste jetzt nicht, welchen genauen Strip ich gesehen habe. Gut, dann würde ich sagen, die Rubriken haben wir. Dann gehen wir zu den Kurznews. Ich weiß nicht, ob wir das noch kurz nachreichen sollten. Ich habe schon die letzte Folge so benannt. Wir haben es leider in der Folge selber nicht angesprochen. Die Folge hieß aber Side-Eye auf den NPC, was ich einen schönen Titel finde zumindest, wenn man wenn man Jugendwörter des Jahres mag. Das Jugendwort des Jahres ist nicht Side-Eye und nicht NPC geworden, sondern Goofy. Ich bin mir nicht sicher, ob das aus der Community von Papa Börte kommt, aber die hat auf jeden Fall mitgeholfen. Der verwendet das nämlich sehr gerne. Also eine irgendwie leicht goofy Entscheidung. Aber hey, warum nicht? Ne? NPC hätte ich aber auch gegönnt, muss ich sagen. Also NPC hätte auch gecarried. YouTube hat Ads geblockt. Haben wir da eine News zu? Du nicht. Bei dir blockt es nicht.
Ja, bei mir blockt es nicht. Zeit, ich habe die letzte Zeit YouTube hauptsächlich auf einem Android-Device geguckt und da ist die App NewPipe installiert. Ist jetzt überhaupt keine Werbung dafür, aber die zeigt keine Werbung an.
Komischer Bug. Naja, manchmal funktioniert halt irgendwas nicht. YouTube hat ein kleines bisschen ihr Vorgehen gegen Adblocker intensiviert. Ich glaube, wir hatten letztes Mal schon gesagt, dass das etwas zugenommen hat. Jetzt hatte ich zumindest den Fall, dass es gar nicht mehr geklappt hat mit, ich glaube, uBlock Origin und Privacy Badger parallel aktiviert, überhaupt noch Videos angezeigt zu bekommen. Das ist mir eher durch Zufall aufgefallen, weil ich nämlich irgendwo ein eingebettetes YouTube-Video anschauen wollte. Das musste ich dann kurzfristig anders machen. Interessanterweise, die Beobachtung zumindest im Netz, so was man auf GameStar und anderen Portalen gesehen hat, ist weniger, also natürlich einige Leute werden ihren Werbeblocker dafür ausgeschaltet haben. Der Effekt war aber zum Teil auch eher, dass die Leute nicht von Werbeblocker zu kein Werbeblocker geswitcht sind, sondern von Werbeblocker zu besserem Werbeblocker oder auf die Idee gekommen sind, mal ihre Filterlisten abzudaten. Denn das scheint auch bei uBlock Origin, entweder haben sie was zurückgerollt oder uBlock Origin hat einfach mit der Filterliste dagegen gehalten. Jetzt scheint wieder alles zu funktionieren. Ja, das ist also ein bisschen das übliche Werbung gegen Werbeblocker-Rennen. YouTube wollte es mal wieder wissen. Ich weiß jetzt halt nicht, ne? Es gibt offensichtlich Leute, die sind so unbelehrbar, dass sie lieber sich den Aufwand machen, einen anderen Adblocker zu finden, der damit noch funktioniert, als zu sagen, ja, egal, dann akzeptiere ich halt die Werbung. Gleichzeitig haben sie halt, es gibt dieses Premium Lite. Irgendwie wird mir das in der App zum Teil angeboten, aber ohne, dass die Konditionen bisher dabei stehen. Und nachdem ich immer den Eindruck hatte, ab und an kam in der App das Pop-up, hier 2 Monate Premium gratis. Das kam selten, aber ich wollte es mal abschließen und dann kam ich auf einen Link, wo es nur noch 1 Monat war und dann dachte ich, oh, keine Ahnung. Das war zwar wahrscheinlich keine Absicht, aber Scam kann ich auch selber. Brauche ich jetzt dann doch nicht. Vertraue ich jetzt dieser Premium-Lite-Geschichte nicht und will es gar nicht ausprobieren. Nur so ein Service-Announcement, falls ihr Probleme mit YouTube habt im Browser, dann möglicherweise unter einen Werbeblocker einsetzt, ihr Schlimmen, dann könnte es sein, dass ihr die Filterlisten aktualisieren solltet, da solltet ihr mal nach googeln. So viel als kleines Service-Announcement und aber auch als interessante Beobachtung. Ich glaube, sie hätten sich das ein bisschen anders vorgestellt. Dann gibt es ganz gute News, also zumindest aus meiner Sicht, gegen die Medienanstalt oder die Landesanstalt für Medien NRW. Was hat die Landesanstalt für Medien NRW verbrochen? Wissen wir das?
Was hat die? Nein, weiß ich nicht.
Wieso? Pornosperren. Die sind diejenigen, die X-Hamster und Pornhub, YouPorn, My Dirty Hobby und dergleichen, also das ist jetzt hier keine Werbung, ja, vorgehen.
Das war eine Landesbehörde, ups. Okay, das habe ich auch durcheinander gebracht.
Die zu sperren zu lassen, was auch immer. Jetzt gibt es aber eine kleine Änderung im Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Und das könnte dazu führen, dass sie gegen Dienste zum Teilen von Videos in anderen EU-Staaten gar nicht mehr vorgehen dürfen. Weil da ist dann irgendjemand anders zuständig. So ganz genau müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Die sitzen natürlich alle, zumindest die genannten, wohl alle nicht in Deutschland. Weiß ich jetzt auch nicht. Wäre ja eigentlich naheliegend, dass sie sich unter dem gemütlichen deutschen Digitalrechtsschirm gemütlich machen. Aber irgendwie sind die zum Beispiel in Zypern. Naja, und dann wäre die Medienanstalt möglicherweise gar nicht mehr zuständig. Das heißt, es könnte theoretisch sein, wenn die Pech haben und das könnte danach aussehen, kann es sein, dass die Pornosperren, die sie versuchen durchzusetzen, auf der Kippe stehen und sie das gar nicht mehr umsetzen dürfen. Warum ist das interessant? Weil die Art und Weise, wie die das sperren wollen, also meiner Meinung nach gibt es keinen sauberen Weg, das irgendwie zu lösen. Nicht das ist, was man im Internet haben möchte. Wenn, dann kann man das bei sich lokal vielleicht ändern, dass man irgendeinen DNS-Server einträgt, der meinetwegen das sperrt oder nicht auflöst oder was auch immer. Oder man erklärt sein, also ich meine ganz im Ernst, falls ihr Kinder in dem Alter habt, die das betrifft, es ist sowieso, also ne, was, also ihr könnt es auch lassen. Insofern muss man sich da eigentlich meiner Meinung nach auch gar nicht der Illusion hingeben, dass man da irgendwie viel erreichen könnte. Der Fallout auf der anderen Seite ist aber halt sehr groß, indem er in Grundfesten von Netzfreiheit und Netzneutralität und wie soll ich sagen, Infrastrukturfreiheit, den Begriff gibt es so nicht, aber eingreift. Das heißt, ich wäre da jetzt nicht unglücklich, wenn dieses Vorgehen rechtlich nicht mehr möglich wäre. Also ne, es geht sowieso nicht darum, dass man das nicht nutzen kann. Diese Sperren sind alle umgehbar. Und ich sag mal, Jugendliche, die sich für das Thema interessieren, ich weiß nicht, bei 2, 3 habe ich gehört, dass das vielleicht der Fall ist. Ich sag mal, es ist nicht sehr, sehr schwierig, Umgehungsmaßnahmen dafür zu finden. Und dann ist die Frage, ist es das überhaupt wert? Meiner Meinung nach nicht.
Nee, garantiert nicht.
Elon Musk, wir hatten ihn eben schon mal, die SEC ermittelt wieder offensichtlich. Er hat auch ein eigenes Large Language Model gelauncht. Es heißt, glaube ich, Grok. Das bezieht sich auf irgendwas. Ich weiß gerade nicht mehr, worauf es sich bezog. Und wenn ich es richtig verstehe, können ich weiß nicht, ob schon irgendjemand das testen kann. Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Insider-Test. Angeblich kann man das später als bezahlender Nutzer von Twitter, vormals X, nein, andersrum, kann man das nutzen, ist aber, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Das ist immer so ein bisschen schwierig, sowas rauszufinden. Das Ganze steht natürlich halt in Konkurrenz zu OpenAIs Angeboten und anderen. Vielleicht auch Google Bard. Es soll angeblich witzfähig sein. Sarkasmus lieben und humorvoll auf Fragen und Eingaben reagieren können. Ja. Wenn man halt Elons Humor hat, wahrscheinlich.
Ich war sehr gespannt.
Ich auch. Falls ihr den KI-Space verfolgt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass man jetzt bei OpenAI neuerdings kleine GPTs trainieren kann. Na, nicht trainieren, man kann sozusagen eigene Agenten oder eigene sogenannte GPTs konfigurieren. Das heißt, du sagst denen in Klartext so, du bist jetzt ein 63-jähriger Müller und antwortest wie ein 63-jähriger Müller, der 45 Jahre Berufserfahrung im Müllersein hat und sich insbesondere mit Fragen der Verarbeitung von Vollkorn Getreideprodukten auskennt. Und das setzt dann so ein bisschen den Rahmen. Das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt, aber so ungefähr kann man sozusagen so Konfigurationen für KI-Bots erstellen. Und die Neuigkeit ist, dass man sowas sogar in so einer Art App Store vermarkten können soll. Ich glaube, das geht noch nicht, aber das wird jetzt relativ zeitnah kommen. Und Sam Altman hat sich hier den kleinen Spaß gegönnt. Ne? Grok soll Humor haben. Sam Altman hat sie auch. Er hat hier eine schöne ChatGPT-Konversation geteilt, nämlich von ihm und GPT-Builder. Hi, I'll help you build a new GPT. You can say something like, make a creative who helps generate visuals for new products or make a software engineer who helps format my code. What would you like to make? Also, hallo, ich helfe dir, ein neues GPT, also so nennen die diese Agenten oder diese Dinger, zu machen. Du kannst dir das sagen wie, erstelle einen Kreativen, der dabei unterstützt, Grafiken für neue Produkte zu erstellen oder einen Software-Engineer, der dabei hilft, Code zu formatieren. Was möchtest du gerne machen? Und du Also Sam Altman, be a chatbot that answers questions which with cringy boomer humor in a sort of awkward shock to get laughs sort of way. Hat man vielleicht verstanden. GPT Builder, great, the chatbot is set up, its name is Grok. How do you like the name or would you prefer something else? Und dann auf der rechten Seite Grok, I tell jokes, jokes like your dad's dad. Das, ja, let that sink in, Elon, würde ich sagen. Er hat natürlich darauf kommentiert, also ich meine, ja, also ich glaube, er führt hier vor, was er mit dem Witz meint. Sein Kommentar vom 10. November ist GPT-4, Fragezeichen, more like GPT-snore, Ausrufezeichen. Ja, gut, das geht dann noch weiter, aber ich glaube, den Rest ersparen wir uns. Ja, also ihr wisst, worauf ihr euch mit Grok einstellen könnt. Der Humor wird mindestens so geil wie Falcon X von SpaceX. Ich glaube, das Ganze wird ja, okay, ich spare mir alle weiteren Witze. Egal. Fertig. Hiermit. Next. Sorry, ich wollte noch sagen, das ist der Knaller, das explodiert. Aber egal, was anderes. Hast du von Dana Rosa oder Dana Rosa gehört?
Sagt mir gerade nichts. Was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst?
Also die war trending auf TikTok. Sie hat, ich glaube, letztes Mal, als ich gesehen habe, hatte sie 1,5 Millionen Plays damit. Also es gibt ja diese Beschwerde. Ich weiß nicht, ob du es schon mal mitbekommen hast. Ich glaube, auf LinkedIn hört man es immer wieder und in diversen Podcasts. Die Gen Z oder Gen Z hätte ja keine Lust mehr auf Arbeit. Und ja, dann gibt es Leute, die das hier so ein bisschen da als Bestätigung dessen sehen. Und zwar erzählt sie, wie sie den größten Nervenzusammenbruch ever hatte, als sie gemerkt hat, dass sie für nur 36.000 Euro bei 30 Tagen Urlaub, ich glaube, ungefähr 40 Stunden pro Woche arbeiten müsste. Und ja, es gibt frisches Obst und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist im Wesentlichen alles. Sie findet es frech, aber sie findet es absolut unangemessen. Wofür hat sie studiert? Wofür hat sie einen Studienkredit aufgenommen? Das, also sie hat ja dann quasi gar keine Zeit mehr. Ihr Freund arbeitet auch. Sie haben also praktisch nur noch die Wochenenden und am Wochenende also sie hat ja dann effektiv unter der Woche keine Freizeit und am Wochenende muss sie den Haushalt machen, Freunde treffen. Das heißt, auch da hat sie effektiv keine Freizeit mehr. Ich möchte das jetzt hier nicht, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt hier nicht den zynischen Kapitalisten raushängen lassen, aber es ist ein interessanter Einblick in eine gewisse Ecke von, weiß ich nicht, Leuten, die auf TikTok unterwegs sind und ein kleines bisschen so einen Realitätsclash offensichtlich erleiden. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, weil es mir das erste Mal in einem Podcast von einem Unternehmer begegnet ist, der genau daran aufgezeigt hat, was er für problematisch hält. Ich halte nichts von einer pauschalen Verurteilung von irgendwie einer Generation. Und auch an dieser Stelle, ich bin absolut dafür, ihr da, wie soll ich sagen, den anstehenden Erkenntnisgewinn zuzugestehen, wie es halt nun mal in der Realität ist, wenn man, ne, das Geld kommt halt dann doch auch bei Arbeitgebern in der Regel nicht von nirgendwo her, sondern muss irgendwo eingenommen werden. Dafür muss dann meistens auch was getan werden. Es ein paar Sonderfälle ausgenommen. Ja, ich wollte nur darauf mal hinweisen, weil es sind wirklich sehr viel rumgereichtes Video ist und vielleicht findet ihr es erbaulich oder interessant. Sie sucht am Ende auch Unterstützer, die der Meinung sind, also die ihrer Meinung sind und sagen, okay, wir müssen hier dem kapitalistischen System und dieser Ausbeutung bei diesen Rahmenbedingungen auf jeden Fall entgegentreten, wenn ihr sie dabei unterstützen möchtet. Dana Rosa Music, wir verlinken das Video, solltet ihr vielleicht kennen, denn es wird darüber geredet online. Sie ist so fertig. Hashtag Kapitalismus. Dann Omegle. Omegle, sagt dir was?
Ja, das ist oder war mal so eine lustige Chat-Plattform. Ich war etwas überrascht.
Ja, traurig, oder? Irgendwie? Schade.
Ja.
Also wäre die Landesmedienanstalt da gewesen.
Spaß. Verbrannte Erde.
Es war wohl eher die amerikanische und nicht die Landesmedienanstalt, sondern die Klage von irgendeinem User. Ja, also, kennt ihr Chatroulette, dann kennt ihr Omegle. Das ist im Wesentlichen, glaube ich, dasselbe. Ich weiß nicht, ob sich das wesentlich unterscheidet. Es gibt auch noch andere Anbieter, zum Beispiel OmmeTV. Wir sind hier nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber es schadet ja nicht, auf andere Optionen hinzuweisen, wenn einer davon untergegangen ist. Leider, aufgrund eines Deals, diese die Plattform, wie lange gibt es die schon? Moment, steht hier irgendwo.
2009 im März wurde die gegründet.
Hätten wir fast als Webklassiker nehmen können. Naja, jetzt nicht mehr, weil wurde eingestellt. Idee, vielleicht ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen. Man ist sozusagen in einem Browserfenster. Ich weiß gar nicht, wie das früher gelöst wurde. Das kann 2009 noch gar nicht gegangen sein. Aber also aus heutiger Sicht würde das so funktionieren. Du hast bist in einem Browserfenster, machst wie so ein Videocall, aber ohne dass du sozusagen deine Daten irgendwie eingibst und du bist einfach random mit irgendjemandem connected. Und dann kann man auch so sozusagen einfach das beenden und mit dem Nächsten reden. Die Idee ist einfach, so eine Casual-Austauschplattform zu schaffen, so, wo sich einfach Leute irgendwie treffen, relativ anonym. Natürlich sieht man sich, aber ansonsten, man weiß halt nicht, wer der andere ist.
Ganz am Anfang war es ohne sich zu sehen.
Ah, okay.
Und 2010 kam die Videotelefonie dazu.
Mhm. Ja, trotzdem interessant, dass das so früh schon gegangen ist.
Ja.
Interessant.
Ja, wahrscheinlich so ganz niedrige Auflösung und ein Bild pro Minute oder so.
Hm. Ja. Naja, der Slogan, Talk to Strangers. Eigentlich, ich finde es schade, wenn sowas untergeht. Natürlich ist das sicherlich, ich weiß nicht, das natürlich gibt es irgendwie, ich glaube, es gab irgendwo eine Statistik, dass ungefähr 10% der Leute dabei nackt sind und ihre Genitalien ins Bild halten, ja. Aber ich glaube, dafür gibt es eigene Netzwerke, die genau dasselbe tun, aber nur sowas bieten. Aber natürlich, für manche Leute ist wahrscheinlich gerade das dann der Reiz. Mein Gott. Die Frage ist halt, ob man das Kind mit dem Bade ausschütten muss. Und an der Stelle ist es leider einem amerikanischen oder durch ein amerikanisches Gericht passiert. Ja, es gab halt. Offensichtlich dann. Also ich weiß nicht, wie kommerziell erfolgreich das war. Das wird jetzt nicht super, weiß ich nicht, super, super das krasse Unternehmen gewesen sein. Sondern ich denke eher so ein bisschen so ein halbes Liebhaberprojekt. Und das muss nicht stimmen. Ich glaube, da gibt es wenig Informationen zu. Aber ja, die hatten nicht unbedingt die Ressourcen dazu, um wirklich, ich sag mal, absolut clean Umfeld zu kommen. Weil, wie gesagt, es gibt immer Leute, die das missbrauchen. Man kann das reporten, aber natürlich. Ja, das wird nie perfekt funktionieren. Aber ich meine, die Analogie, das passiert zwar nicht sehr oft, aber sicherlich sehr viel weniger oft, aber es gibt auch theoretisch Exhibitionisten in Parks, deswegen macht man nicht alle Parks zu. Ja. Ich finde es schade, weil es irgendwie eine Infrastruktur ist. Ich meine, wer da hingeht und sich darauf einlässt, weiß, worauf er sich einlässt. Würde ich behaupten. Natürlich rechtfertigt das nicht alles. Und natürlich ist es sinnvoll, dass es Möglichkeiten gibt, Sachen zu reporten und so. Aber also dieser konkrete Gerichtsfall, der da dazu führte, ja, das war eine Klägerin, die der schon, ich sag mal, ja, sehr schlimme Sachen im Prinzip passiert sind. Also laut dem Anwalt und laut dem Heise-Artikel wäre die Mandantin ab 2014 drei Jahre lang von einem rund 30-jährigen Mann per Omegle dazu gedrängt worden, ihm Nacktaufnahmen von sich zukommen zu lassen. Und die Klägerin war da 11. Und die Klage eben geht gegen die Plattform und den Mann. Was mir nicht ganz klar ist, ist, warum die Möglichkeit bestand, dass er sie regelmäßig da irgendwie nötigen konnte. Also, weil du kannst ja eigentlich nicht herbeiführen, dass du mit jemandem Speziellen redest. Das ist mir nicht klar. Entweder hat er das immer durchgeswitcht, bis er wieder bei ihr war, oder, also, ist mir nicht klar.
Also was eine Technik, die manchmal verwendet wird, ist, diesen Screen einzublenden, als wäre die Verbindung zu Ende. Normalerweise wird man dann in den nächsten Chat geworfen. Aber du kannst es so aussehen lassen, als ob. Vielleicht wurde das gemacht, aber das ist jetzt nur...
Aber also es muss ja offensichtlich über einen längeren Zeitraum gewesen sein. Das
längeren Zeitraum,
ja, nicht die ganze Zeit in derselben Session. Das wird hier leider nicht klar. Also
seltsam. Ja, dann weiß ich auch nicht.
Es wurde ein außergerichtlicher Deal hier gemacht und offensichtlich hat der Betreiber eben die Möglichkeit, das weiter zu betreiben, nicht gesehen. Wie gesagt, also das heißt natürlich nicht, dass das unproblematisch ist und dass es nicht, dass wir das in irgendeiner Weise gutheißen, was da passiert ist. Aber es ist halt schade, wenn Infrastruktur auf diese Weise natürlich einerseits missbraucht wird von dem Täter an der Stelle und andererseits ist dann halt auch die Frage, also ich würde eine Elfjährige jetzt nicht alleine online auf Omegle rumhängen lassen, muss ich sagen, als Elternteil.
Ja, legal war das auch nicht. Ich lese das gerade mal aus der englischen Wikipedia. Originally, 13-year-olds could use the website with the permission of a parent or guardian. In 2022, the rules were updated so that only those 18 or older were allowed to use the website. Also, Elfjährige waren da eigentlich nie vorgesehen.
Ich meine, wahrscheinlich ist das Problem halt, dass sie das nicht verifiziert haben. Es ist,
ja, gut.
Also ich weiß es nicht, vielleicht haben sie es sogar. Also sie haben offensichtlich schon darauf hingearbeitet, dass das sicherer wird. Es kann aber sein, dass das strukturell halt nicht beliebig gut geht, gerade wenn du die Leute im Chat eben nicht identifizieren möchtest, weil das Ganze halt sehr casual und offen betrieben werden soll. Ja, da Und das sieht jetzt nicht so aus, als hätte er nicht das Mögliche gemacht, um dagegen vorzugehen. Also es könnte gut sein, ich sag mal, wenn das jetzt Facebook gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich gewonnen. Aber da es halt hier kein besonders finanzkräftiger Konzern auf der anderen Seite ist, führt es eben dazu, dass das eingestellt wurde. Ich find's irgendwie schade. Wie gesagt, natürlich ist das immer eine Plattform, die missbrauchsanfällig ist. Aber wenn man versucht, dagegen vorzugehen und andererseits klar ist, die und die Risiken gibt es, ihr als Eltern hättet hier die Verantwortung dafür zu sorgen, dass entweder ihr das mitnutzt oder das die Nutzung unterbindet, das wäre für mich der sehr viel sinnvollere Ansatz. Ich meine, es gibt ja auch noch Alternativen, also. Und wie gesagt, ich verstehe sowieso nicht, wie das möglich sein kann, über längere Zeit hier irgendwie Druck auf einzelne Leute auszuüben. Also es ist irgendwie, geht hieraus leider nicht hervor. Ich weiß nicht, ob wir da mehr Informationen irgendwo herbekommen können. Das, ja, naja. Falls ihr da irgendwas zu wisst, dann gerne Informationen einwerfen. Das ist jedenfalls, ja, inzwischen Geschichte. Hast du Kurznews?
Naja, ich glaube, ich habe jetzt gerade weiter nichts Spannendes. Ah, doch, ein lustiges Kuriosum für die Freunde. Nein, die Gegner des Zimmeraufräumens, die Nicht-Freunde des Zimmeraufräumens. Tolles Feature, jetzt lohnt es sich endlich, Microsoft Teams zu benutzen, denn Teams räumt wohl jetzt das Zimmer auf.
Praktisch.
Ich habe mich ja schon darüber beümmelt, wie was Microsoft für einen komischen Kram da in Teams mittlerweile mitliefert und tolle AI-Features da einbaut. Das hier habe ich auch leider selbst noch nicht getestet. Werde ich mal bei Gelegenheit tun. Man kann wohl das Zimmer, das halt so im Bildhintergrund zu sehen ist, von Teams mit Hilfe einer Bildbeschreibung ein bisschen aufhübschen lassen. Also, dass ich dann sage, ja, hier, also wenn ich zum Beispiel vor einem Bücherregal sitze und die Bücher in dem Regal sind kreuz und quer, sage ich hier, Regal mit aufgeräumten Büchern oder Schallplatten oder so. Dann macht er so ein bisschen KI-Bildgenerierung und dann sieht das natürlich direkt viel stilvoller und charmanter aus, ohne zu viel des Originals wegzumachen, sodass man quasi immer noch im selben Raum sitzt, aber in einer aufgebohrten Variante davon. Ich frage mich allerdings, wie sich das verhält, wenn sich im Hintergrund was bewegt. Also, wenn da die Katze durchs Regal läuft, steht die dann in der Luft, wenn ich da die Bücher habe rausnehmen lassen, oder wird die Katze entfernt, weil es einfach nur ein statisches Bild ist? Muss ich mal ausprobieren.
Sweet. Aber witzig.
Ja, die haben den Markt erkannt. Also an der Stelle, ja. Das finde ich zumindest irgendwie besser als dieses Make-up-Plugin.
Ja, okay, das ist wohl auch ein bisschen eine interessante Designentscheidung.
Ja, wer weiß, je nach Branche, also Teams wird ja vielfältig verwendet, vielleicht braucht man das.
Ja, okay, mag sein. Ja, noch vielleicht zwei, drei ganz kleine Kleinigkeiten. Also ohne das jetzt inhaltlich zu kommentieren, aber ich hatte so einen ganz witzigen Moment. Es gibt ja noch die Piratenpartei, und die Piratenpartei hat offensichtlich eine
Art. War das schon die News?
Die News, korrekt, das war's. ich weiß jetzt nicht, wie offiziell das ist, aber es gibt die Flaschenpost, und das ist laut Aussage der Webseite sowas wie ein Magazin der Piraten, ich weiß nicht, die Flaschenpost. Ich weiß nicht, wie offiziell das ist, aber es scheint kind of legit zu sein. War mir aber bisher kein Begriff. Und also ist aber so ein Newsportal, wahrscheinlich halt alles mit so ein bisschen piratischer Sicht, also Piratenpartei. Und da geht es dann auch um so Sachen wie Chatkontrolle und so. Da gab es eine Entscheidung übrigens. Das sieht gerade zumindest im Innenausschuss ganz gut aus, aber wir bleiben da weiter dran. Oder ihr solltet da weiter dranbleiben. Was mir da aufgefallen ist, ist ein Gastbeitrag von Jasmin Liebdich. Kennst du Jasmin Liebdich?
Zu Twitter-Zeiten ist die sehr oft aufgetaucht. Das ist wohl eine Sexarbeiterin, die über den Berufsalltag berichtet oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, ist ein bisschen länger her.
Ganz genau. Also immer noch twitter.com/dichjasmin. Ich weiß nicht, ob sie auf Blue Sky und so schon unterwegs ist. Müssen wir mal gucken. Ist da weiterhin unterwegs, und die hat hier einen Gastbeitrag zum aktuell offensichtlich schon wieder rotierenden oder diskutierten Modell. Nicht Modell, Vorstoß, ich glaube aus der SPD oder CDU, irgendwie dieses nordische Modell, was Prostitution betrifft, einzuführen. Thema zweitrangig, könnt ihr euch hier einlesen, der Artikel ist sicherlich fundiert. Ich fand es einfach nur irgendwie, da treffen sich zwei interessante Welten, so Piratenparteimagazin und Jasmin Liebdich, wie gesagt, irgendwie Fame auf Twitter, Sexarbeiter-Ecke und verteidigt halt da die Position dieser Personengruppe, ist halt eine recht prominente Fürsprecherin für eine Liberalisierung und sowas in dem Bereich, was halt in Deutschland in den 2000ern passiert ist. Und ich wollte einfach mal auf diesen etwas überraschenden Fakt, dass sie hier ich kenne immer noch von ihr die Twitter-Feeds, also ich wusste nicht, dass sie komplette Artikel schreibt. Irgendwie lustig. Ich wollte mal darauf hinweisen. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann könnt ihr natürlich auch auf X oder wo auch immer folgen, wenn ihr möchtet, auch wenn wir das normalerweise eigentlich nicht mehr empfehlen. Geht nicht auf X. Gefährlich da. Dann die Tagesschau hatte offensichtlich ein kleines KI-Fake-Problem. Da hat jemand offensichtlich gefälschte Tagesschau-Audiodaten erzeugt und damit den Eindruck erweckt, die Tagesschau entschuldige sich für angebliche Lügen in der Berichterstattung. Das ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen, denn als ob die Tagesschau sich für die Lügen in der Berichterstattung... Nein, Spaß. Nein, schaltet auch nächstes Mal wieder ein für die Verschwörungsmeldungen vom... die Tagesschau weist hier auf ein durchaus relevantes Problem hin, haben wir ja auch schon öfter gesagt, KI-generierte oder nachgemachte Stimmen, nicht ungefährlich.
Hast du gerade den Tagesschau-Sound nachgemacht mit deinem Mikrofonarm?
Das war nicht so gedacht. Ich bin da eventuell angekommen. Geiler Zufall. ich glaube, es ist gut, darauf hinzuweisen. Also gerade wenn es jemanden wie die Tagesschau als ja doch, ich glaube, sehr glaubwürdige Instanz im öffentlichen Raum betrifft, dann ist das, glaube ich, wichtig, das da ein bisschen aufzuarbeiten. Da gibt es auch hier einen Hinweis auf einen Podcast, Deepfake von 11 Kilometer, also ein Podcast von der Tagesschau. Deepfake bei Anruf Klon ist hier in dem Artikel verlinkt. Ich glaube, wir verlinken einfach den Artikel. Wir können ja nicht lauter Podcasts empfehlen. Da gehen sie auf das Thema ein, erklären, was steckt dahinter, was ist das Problem. Also welche Stoßrichtung hatte das? Ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen. Deswegen dachte ich, dass wir das auf jeden Fall mal noch mit reinnehmen. Also das heißt, selbst wenn ihr einen Audioschnipsel, vielleicht sogar demnächst ein Videoschnipsel, ich glaube, soweit ist es noch nicht, aber es ist nicht mehr unbedingt lange hin, bis sowas zu erwarten ist, auch einer großen Nachrichtensendung oder sowas seht oder hört, das muss nicht real sein. Und schaut immer nach, woher das kommt, ob das möglicherweise über zwielichtige Kanäle zu euch gekommen ist, dann ist es möglicherweise fake. Ich würde sagen, damit, ich glaube, Animal Crossing ist nicht wichtig genug, dass wir da jetzt sagen müssen, dass Animal Crossing New Horizons irgendwie für manche Leute keinen Spaß mehr macht. Ihr könnt euch ein Video dazu anschauen. Ansonsten,
Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch, okay.
Ja, weil hätte ich nämlich gar nicht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht oder kam ich nicht drauf, dass das ein riesen KI-Thema ist, ging so ein bisschen an mir vorbei. Wettervorhersagen. Da gibt es mehrere Anbieter, die das schon versucht haben. Also Huawei und Nvidia haben da schon Wettermodelle. Aber jetzt hat Google nochmal nachgebuttert mit Graphcast, nennt sich das Ding. Und das scheint richtig gut zu sein. Ist sehr viel effizienter, was die die Performance, sag ich mal, die Rechenausführungsgeschwindigkeit betrifft. Und die Trefferquote ist deutlich besser als die von ECMWF, das klassische Vorhersagesystem. Einzige Ausnahme ist, dass es nicht gut daran ist, plötzliche Änderungen vorherzusagen. Also zum Beispiel so, da kommt ein Hurricane. Also so eine extreme Intensivierung, sagt man. Und deswegen ist es wahrscheinlich dann interessant, beides parallel zu betreiben. Und hey, vielleicht haben wir dann irgendwann mal tatsächlich funktionierende Wettervorhersagen. Also ich habe die letzten Monate und Jahre nicht so viel Glück gehabt mit meiner Wettervorhersage hier lokal. Coole Sache, finde ich.
Ja, interessant. Es macht total Sinn, dass da die KI ganz erfolgreich ist. Ich hätte allerdings angenommen, dass auch schon KI-Methoden bei diesem europäischen Modell, also dieses EZMW, zum Einsatz kämen, aber okay, krass, dass man das noch so stark steigern kann. Also das Ganze kommt von DeepMind, das ist ja der KI-Arm von Google sozusagen, eine Firma, die sie dazu aufgekauft haben. Sehr spannend. Werden wir sehen. Scheint auch ressourcenmäßig sparsam zu sein. Ich finde es irgendwie sehr witzig, so ganz kurz nochmal eine Meta-Anmerkung. Ich habe das kurz hier gegoogelt und es ist irgendwie abgefahren, mag auch an meinen Präferenzen liegen, aber wenn so die relevanten Schlagzeilen zu irgendeinem Thema wie diesem, also so Wettervorhersage, wenn da PC Games Hardware als einer der ersten Treffer auftaucht. Wir leben in interessanten Zeiten.
Es ist ein Hardware-Nerd-Thema, weil die ECMWF-Geschichte läuft eben auf Supercomputern.
Ja.
Das dauert dermaßen lange, den Kram auszurechnen, oder das ist eine dermaßen komplexe Rechenaufgabe, dass da ein Prozessor oder eine Grafikkarte nicht langt. Da braucht man echt beefy Shit. Und gerade deswegen ist es super interessant, was zu finden, was auch weniger Strom verbraucht. Das ist eine enorme Energiemenge, die konstant rausgehauen wird, um eine halbwegs funktionierende Wettervorhersage zu kriegen. Und das wäre natürlich schon cool, wenn man algorithmisch effizientere Lösung kriegt.
Ich meine, gut, du musst jetzt nicht sehr viele Wetterprognosen gleichzeitig erstellen. Es gibt sicherlich Punkte, an denen jetzt eine Einsparung jetzt mehr in Total bringen würde. Aber natürlich ist es interessant, vor allem, weil du dann ja vielleicht möglicherweise, wenn das der limitierende Faktor ist, ich glaube, der limitierende Faktor ist die Auflösung der Datenpunkte. Mhm. Aber kannst du auf jeden Fall da was einsparen. Das ist ja nicht verkehrt. Also der Standard berichtet hier, dass es jetzt habe ich es verscrollt, schlecht, mit dem Graphcast-System Natürlich mit dem nötigen Training vorher, das ist natürlich klar, dass das entsprechend hier mehr Aufwand gefordert hat wahrscheinlich. Kann man auf einem einzigen KI-Chip, Googles TPU V4, weiß ich nicht, kenne ich nicht genau, innerhalb einer Minute eine 10-Tage-Prognose liefern. Und zum Vergleich, traditionelle Systeme sind eben auf Supercomputern und die sagen hier, dass das ungefähr ein Faktor 1000 ist. Ein Faktor 1000 effizienter.
Das ist schon etwas.
Was schon ein signifikanter Unterschied ist. Also krasser Fortschritt. Mal gespannt, was kommt, wenn sie auch noch so nicht lineare oder turbulente Prozesse irgendwie vielleicht besser abbilden können.
Ja, das könnte also ein grundlegendes KI-Problem sein, ohne jetzt zu weit auszuholen, dass eher so Stabilität annimmt grundsätzlich.
Es wird auf jeden Fall sicherlich schwierig, ja. Aber ich meine auch eine nur für manche Fälle praktische Lösung kann ja ein großer Fortschritt sein.
Weil das natürlich schon wichtig ist, weil diese extremen Wetterereignisse sind eigentlich so mit einer der wichtigsten Gründe, Wettervorhersagen zu betreiben, um eben rechtzeitig zu warnen. So, geht bei einem Keller, das Haus ist gleich weg.
Ja, okay, das stimmt. Ja. Der Punkt ist also richtig.
Da braucht man schon möglichst hohe Zuverlässigkeit. Ein Modell, dass das nicht, oder eine Technologie, die das nicht liefert, will man vielleicht nicht unbedingt haben. Also das wäre schon sehr wichtig, dafür eine Lösung zu finden oder eine Optimierung.
Ja gut, ich meine, das wird jetzt nicht den aktuellen Goldstandard ersetzen, aber trotzdem kann es ja durchaus sein, dass du da durch Ergänzung dann entweder das bisherige effizienter machst oder vielleicht auch eine höhere Vorhersagequalität erreichst, wenn du da die Ressourcen bündelst. Sehr interessant.
Also ich würde ja auch jetzt einfach mal behaupten, das ist noch in den Kinderschuhen und dafür funktioniert es halt richtig gut.
Ja, so sieht es aus. Spannend. KI-Zug rollt weiter an manchen Punkten. Habe ich den Eindruck, stagniert es, aber an anderen geht es krass voran. Ihr hört es immer hier nicht zuerst, aber innerhalb des 14-Tages-Rhythmus. Bleibt up to date, indem ihr Scheiß-Internet-Podcast weiterempfehlt, abonniert, unterstützt, kommt auf den Discord, da werden Sachen weiter diskutiert. Vielen Dank für die Leute, die uns auf Steady sponsern. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet. Ganz lieben Dank an diejenigen, die das schon tun. Empfehlt uns weiter, kommt auf den Discord, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kommentare, Hinweise, Inputs, Rückmeldungen habt. Wir sind immer gerne da offen. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder, würde ich sagen.
Ja. Dann ist es ja schon der Punkt, wo wir sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Und tschüss.